Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Ich packe meine Packung Taschentücher auf den Tisch. Das könnte zweierlei bedeuten. Entweder es wird sehr, sehr lustig oder der Gast, den wir heute haben, ist sehr, sehr sexy.
Sehr, sehr was?
Sexy. Beide Varianten sind realistisch.
Okay.
Sexy, Mann, sexy. Verdammte Scheiße. Sexy heißt sexy.
Ja, aber warum?
Wie warum?
Das ist jetzt eine gute Frage.
Nein, warum? Was ist an dieser Aussprache? Was hat es mit dieser Aussprache auf sich? Wo ist da der Witz?
Bei der Aussprache war eigentlich kein Witz.
Ach so. Okay, ich dachte, ich habe dir irgendwas verpasst.
Noch einmal. Ich lege diese Taschentücher auf den Tisch, weil es entweder sehr lustig wird oder weil wir einen sehr sexy Gast heute da haben, auf Hochdeutsch.
Ja. Okay.
Ich habe jetzt sexy gesagt, anstatt von sexy, weil ich das einfach zu machen.
Nein, nein, ich habe das ja am Anfang schon gesehen, dass du deine Taschentücher da auspackst und ich dachte, jetzt kommt sonst was. Ich war auf was Großes vorbereitet und...
Ja, kannst du auch.
Oh Gott.
War nicht verkehrt.
Oh. Ist so schön, wieder hier zu sein.
That sounds promising. Das kann ja was werden. Aber eben, also jetzt müssen wir natürlich trotzdem nochmal Isa begrüßen.
Hi.
Hallo, müssen Isa. Wir die noch begrüßen, die kennt doch schon jeder, Isa. Unsere Quotensau.
Das war schon wieder ein souveräner Einstieg hier.
Sehr souverän.
Ja.
Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein.
Aber stimmt, da hat er recht, der Gast, ne? Du bist tatsächlich für uns auch so ein bisschen ein Quotenpusher.
Ja, du und Alessandro. Bei euch gehen die Zahlen immer, die springen sofort nach oben.
Ja. What the fuck?
Hörst du Zelda?
Zelda ist am Start. So. Seit lang wieder. Das Wetter ist schön.
Schönes Wetter, sie schreit wieder rum. Die hat die letzten Tage echt Vollgas gegeben.
Ah, cool, ja. Ich habe ja gesagt, ich habe mir schon Sorgen gemacht, wo die ist, wo die bleibt.
Ja, die wollte mich auch nochmal wieder begrüßen.
Ja, siehst du?
Hi.
Alles standesgemäß. Geil. Ja, wunderbar. Du bist sogar die ganze Woche zu Gast.
Ja.
Bei uns.
Ja.
Isa-Wochen.
Mal wieder.
China-Wochen. Bei den Banausen. Or as they say in your language,
Ching Chong Chickity Chopsticks.
Ja, in your language.
So, haben wir es dann doch mal gemacht.
Das stimmt wohl. Wir haben ja schon etabliert, Isa ist ja für jede Randgruppe, kann man sie verarschen. Ja?
Jede.
Ob man die über die Österreicher herzieht oder über die Chinesen oder über die Ausländer
die
allgemein.
Große Randgruppe
über
Österreicher.
Über Frauen.
Ja.
Über zugezogene Prenzlberger.
Alles.
Also,
ich vereine alles.
Du kannst auf jeden Fall, kannst für alle, kannst du da ins Feuer springen.
Give me your hate.
Ja.
Geil, das kann ja was werden.
Ja.
Wunderbar. Ja, Episode 171. Letzte Woche gab's Fantasy-Filmfest-Gedöns.
Mhm.
Jetzt wieder ganz regulärer Stuff. Ne?
Heute wieder querbeet.
Eine Hausaufgabe haben wir, die wir gemeinsam geguckt haben. Nein, also die jeder für sich geguckt hat, aber die wir gemeinsam besprechen.
Nein.
Auch nicht?
Haben wir nicht.
Das ist die nächste Episode, ne?
Da hat schon wieder jemand nicht
korrekt.
Aufgepasst.
Da hat jemand nicht aufgepasst. Was
ja, wir haben so lange hin und her disponiert, ey. Und jetzt, geil, habe ich mir das falsch abgespeichert. Der Witz ist, ich bin, also was die Vorbereitung angeht, stimmt. Aber was ich gesagt habe, war wieder mal was ganz anderes.
Wir sind immer noch in der perfekten Einleitung zu dieser Episode.
Ach, ja. Es läuft, ey.
Es ist okay, es ist warm und da kann man auch schon mal verwirrt sein.
Mhm.
Wir sind aber über die ganze Episode verwirrt. Das ist halt so. Wir sind halt.
By the way, super great way of handling this.
Ja, oder?
Profis.
Ja. Wie man es halt von euch erwartet.
Ja, eben. Deswegen, also wir setzen die Latte immer entsprechend tief an, dann kann nicht so viel schief gehen.
Das stimmt.
Ja.
Aber Isa holt die Kastanie wieder aus dem Feuer, weil die ist ja Profi.
Ja, ich bin sogar so Profi, dass ich mir nämlich gemerkt habe, dass ihr am Sonntag nämlich eine Supporter-Episode rausgebracht habt.
Ach so?
Oh.
Das ist ja interessant.
Tja.
Was gab's denn da?
Ich hab da mal was vorbereitet.
Verrückt.
Ja, da habt ihr nämlich gesprochen über den letzten Luden. Mhm. Oder auch der letzte Lude. Naked Lunch und The Many Saints of Newark. Und mir hat ein Vögelchen gezwitschert, dass Guest Naked Lunch wirklich ganz
famos fand.
Famos.
Das finde ich ja fast ein bisschen schade. Dass, du hast es nicht gehört, ne?
Nein.
Weil, das finde ich nämlich total schade eigentlich, dass ausgerechnet die Naked Lunch Rezension jetzt Supportern vorbehalten ist. Aber ja, ist ja vielleicht für ein paar Leute irgendwie ein Anlass, uns auch zu supporten. Das könnt ihr nämlich auf Patreon und Steady machen.
Was heißt hier schade? Das, die kriegen Crème de la Crème der Rezensionen.
Ja, ja. Nur
die beste Inhaltsangabe, die Guess je geliefert hat in diesem Podcast.
Weil du halt schon so oft gesagt hast, dass dieser Film für dich damals, als du ihn das erste Mal gesehen hast, so eine Art Trauma ausgelöst hat.
Ja.
Es ist doch für viele bestimmt super interessant zu wissen, ob das immer noch so ist oder ob sich da was getan hat.
Ja, aber du weißt, aus meiner therapeutischen Anflüge, die lasse ich doch bei den Supportern raus. Bei den 5, 6 Leuten da.
Ja.
Weil da traue ich mich.
Eben.
Und vor der ganzen Nation, da bin ich noch so.
Ja, deswegen sage ich, das ist fast ein bisschen schade.
Tja, und wenn ihr Guest bei seiner Therapie unterstützen wollt, dann guckt ihr mal zu, dass die Supporter viel, viel mehr werden. Und ich kann nämlich aus Erfahrung sagen, Supporter, als Supporter ist man einfach so ein bisschen.
Fühlt sich gut?
Besser.
Ja.
Man ist einfach generell ein bisschen cooler und schöner und überhaupt.
Siehst du, nehmt euch ein Beispiel an Isa. Die steht jeden Morgen auf und weiß, sie hat was Gutes getan da draußen.
Genau. Und wenn ihr euch auch so fühlen wollt, supportet die Bannerhausen.
Ja. Ach, wie nett. Vielen Dank.
Ja, ab zu Patreon und Steady dann, wer Bock hat, sich die Sonderepisoden reinzuziehen und alles Weitere.
Ja, das war wunderbar. Sehr professionell, wie du
ja
schon gesagt hast. Und
ja,
weil du so ein Profi bist, hast du heute auch ein Projekt zu wenig mit. Deswegen fangen Guess und ich nämlich an und bringen erstmal zwei Projekte, dann steigst du mit ein. Und ja, das mit den gemeinsamen Projekten, das kommt dann in der nächsten Episode. Also
korrekt.
Ja, machen einiges heute.
Wir machen einiges. Ja, 5 Projekte stehen auf der Uhr, Isa ein und wir jeweils 2. Und was ich vorgeschlagen habe, wir haben ja unseren Joker, den kennst du?
Mhm.
Also du weißt, eine Rezension, die du raten musst, schiebst du. Aber da du ja ein Projekt weniger als wir hast, können wir allgemein wird allgemein ein Film oder eine Serie nicht geraten.
Ja.
Und das kann jeder entscheiden vor der Rezension. Verstanden?
Ja.
Ich kann mir
genau vorstellen, wie manche jetzt gerade so da sitzen und sich versuchen, das irgendwie zusammenzureimen, was du jetzt gerade erklärt hast.
Ja, na klar. Und haben große Fragezeichen auf den Augen, so wie immer.
Okay.
Ich hab's total kapiert.
Du hast es kapiert.
Voll.
Ja, das ist eigentlich auch das Wichtigste.
Okay, dann fange ich mal gleich an, weil ich bin ja der Erste, der mit den Rezensionen losgeht und jetzt es loslegt. Und meine Frage ist jetzt, will einer von euch meine erste Rezension nicht raten?
Ach, aber warte mal, darf ich wenigstens den Titel hören?
Nein, das ist der Joker.
What?
Jetzt musst du mir erstmal sagen, dass du den nicht rätst oder ob du den rätst.
Oh, ich find's immer wieder so schön, wenn ich nicht alleine bin mit meinem völligen Unverständnis, wenn Guess irgendwas erklärt. Ey.
Nein, okay, Mann, ich wollte ein bisschen Reiz reinbringen, weil wir haben ja gesagt, okay, pass auf, die erste Rezension von dir oder von mir wird nicht geraten.
Ja.
Aber das war mir irgendwie zu, weil viel cooler wäre es gewesen, wenn Isa doch sagt, doch, ich will die raten, auch wenn Lee die nicht raten will. Da ist wieder mein Spielkind durchgebrochen.
Spannung rein.
Aber müssen wir nicht, okay. Ich rezensiere dann ohne das ja.
Wie? Nee, jetzt. Isa kann sich doch immer noch entscheiden.
Ich kann mich doch entscheiden, aber ich dachte, ich krieg zuerst den Filmtitel zumindest gesagt.
Das ist ja der Joker. Hier geht's ja darum, ob du überhaupt rätst.
Okay, ich rate.
Okay.
I feel pressure.
Du?
Nee.
Du nicht. Okay, das ist schon cool.
Hast du auf seinen Zettel geguckt? Weißt du, was er bringt?
Nein, aber ich wollte jetzt dieses Spannungsspiel von Guess natürlich bedienen.
Siehst du? Weil normalerweise.
Du unterstützt ihn auch noch dabei,
ja, natürlich.
Ne? Eigentlich hättest du jetzt einfach sagen müssen, nee, ich rate auch, weil dann macht er sowas nicht.
Glaubst
mehr.
Du, ich säße jede Woche mit dem hier, wenn ich ihn nicht in irgendeiner Form unterstütze?
Ja, aber das ist doch traurig, sowas sollte man nicht unterstützen.
Aber es ist doch so ist doch viel cooler, weil ihr jetzt beide meine Projekte praktisch müssen geraten werden von einem.
Ja,
von
aber
euch.
Was sind das jetzt für eine Erziehungsmaßnahme?
Vor allem, sie sagt, sowas darf nicht unterstützt werden und ist unsere Supporterin. Also jetzt mal ehrlich, ey.
Unglaublich.
Irgendwas passt da nicht zusammen.
Vor allem eben ruft sie noch auf, so zu unterstützen und dann eben. So widerlegt sie alles.
Aber nur
Satz.
Zu therapeutischen Zwecken.
Ach so, therapeutische Zwecke.
Ja.
Also muss ich hier mein Innerstes nach außen legen, damit man mir, damit ich hier ein bisschen ernst genommen werde.
Ja.
Ja gut, okay. Werde ich mir merken.
Gut, leg los. Also ich rate
irgendwie. Ich dachte, du willst
nicht.
Jetzt irgendwas Privates wissen erstmal, bevor ich loslegen will.
Nein.
Nein?
Hä? In der Supporter-Episode. Was hast du denn daran nicht verstanden?
Ach so, klar, in der Supporter-Episode. Ja, die müssen bezahlen, um meine privaten Ergüsse zu hören.
Eben.
Klar, macht Sinn.
Hilfe.
Mann.
Cool. Also keine schlechte Wahl, Isa, weil ist ein Herzfilm.
Ja, geil, ich will auch raten.
Wer ist vorbei? Ist wirklich ein Herzfilm von mir und ich mag den sehr und ich glaube, wir haben den auch alle gesehen. Das Langfilmdebüt von Guy Ritchie hat auch das Drehbuch geschrieben. 1998, Bube, Dame, König, Gras. Lock, Stock and Two Smoking Barrels.
Mega.
Habe ich mir mal wieder gerewatcht.
Geil.
Wie oft hast du den schon gesehen?
Oh, den habe ich damals richtig oft gesehen. Als ich den zum ersten Mal gesehen habe, fand ich den so geil. Den habe ich einige Male danach noch gesehen und jetzt eine ganze Weile nicht.
Mhm.
Und jetzt, glaube ich, weiß nicht, vor 12 Jahren, 13 Jahren. Mal wieder ein Rewatch. Das war die letzte Sichtung. Kennen wir alle, oder?
Klar.
Wie lange ist bei euch hier?
Boah, auch echt lange, aber das war auch damals ein Film, den ich oft gesehen habe. Und das war auch, das ist auch so ein Film, der lief immer irgendwie bei jemandem. Wenn man mal zu jemandem nach Hause ist, so den besucht hat, dann lief halt gerade der Film.
Eine von Lees ominösen Partys.
Ja.
Wo immer im Hintergrund ohne Ton irgendein krasser Film läuft.
Ja, oder ja. Wenn die Leute da halt abhängen, dann läuft natürlich irgendwie im Hintergrund ein Film.
Hättest du die dann damals bei Letterboxd auch gelockt? Wenn du einfach nur so auf einer Party rumhängst und so weiter und der Film läuft da im Hintergrund so
Nein, das mache ich wirklich schon nur mit Filmen, die ich aufmerksam.
Okay, die zählen da nicht.
Ja.
Sturzbesoffen, sonst Telefon noch so gehackt. Planiert ja auch nie 4 Sterne.
Genau so. Ich habe 10 Minuten von dem Film im Vorbeigehen ohne Ton geguckt. Ja, geil, lock ich mal.
Aber Miete 4 bis jeder 2 Minuten 5 Sterne. Mit Herz. Mega. Ja, zurück zu Bube, Dame, König, Gras. Auch ein deutscher Titel, den ich mal mag auf jeden Fall von der Übersetzung, auch wenn er nicht sehr akkurat übersetzt worden ist. Aber es hat schon was. Gibt schon ein bisschen diesen kultigen Charakter von diesem Film ja wieder. Es geht um 4 Kumpels in London. 4 Schauspieler, gespielt von Jason Fleming, der spielt Tom. Dexter Fletcher spielt Soap. Nick Moran spielt Eddie. Das ist vielleicht der, der noch am wenigsten Karriere gemacht hat. Und wir haben Jason Statham, der spielt Bacon. Und da sind so 4 Kumpels, Kleinkriminelle, halten sich so mit, also gerade Jason Statham und Jason Fleming machen so Straßenhütchenspieler-Geschichten und ziehen da Leute ab auf der Straße. Und 3 Kumpels stacken ihren Kumpel Eddie, weil der ist nämlich ein famoser Pokerspieler. Und jeder von denen gibt ihm 25.000, um bei einem High-Roller-Poker-Game mitzuspielen, wo der Buy-In-Halt 100.000 beträgt. Bei Harry the Hatchet. Und stacken ihn sozusagen, das heißt, geben ihm das Geld, damit er da mitmacht und wollen natürlich dann auch Gewinn damit machen und sagen, wenn ihr Kumpel da abräumt, dann haben wir auch richtig, richtig Kohle mitgemacht. Und Dexter Fletcher spielt zum Beispiel so einen Koch in so einem Restaurant. Wie gesagt, Jason Fleming, Jason Statham eher so Rumtreiber und so Straßengangster. Und die wird dann hier so ein bisschen das große Geld. Läuft aber nicht so, wie sie sich vorgestellt haben, weil Harry bescheißt und am Ende schuldet er Harry nicht 100.000, sondern 500.000 Pfund. Weil er nämlich sagt, pass auf, du kannst die nächste Hand nicht bezahlen. Hier ist keiner, der dir Kredit gibt. Ich gebe dir Kredit. Und dann sagt er so, ja, nee, das ist mir aber zu viel und ich will keine Schulden mit dir anhäufen. Aber Harry duldet keine Widerworte und der sagt, keine Widerrede, du bist jetzt drin in dieser Hand. Du schuldest mir halt das Geld, wenn du verlieren solltest. Und wie ich schon gesagt habe, Harry bescheißt, er verliert und schuldet dem Gangster 500.000 Pfund und muss die innerhalb einer Woche begleichen. Damit ihm und seinen 3 Kumpels nämlich die Finger erhalten bleiben, weil der nächste Schritt wäre dann, für jeden weiteren Tag einen Finger abzuhacken von den Schlägern um Harry the Hatchet. Mhm. Das ist erstmal die Grundstoryline. Und jetzt überlegen die natürlich, wie die an Kohle kommen, um die Schulden zu begleichen und kommen auf die grandiose Idee, nebenan ist ja so eine Gang und die werden wir ausrauben, weil die haben ständig Kohle in der Bude und die wiederum wollen eine Drogenbande hochnehmen und haben von dieser Drogenbande, die irgendwie da Gras vertickt in hohem Stil, da haben sie halt Geld geklaut und unsere Kumpels wollen halt dieses Geld, wollen an dieses Geld gelangen, um ihre Schulden zu begleichen wiederum. Und dann sind so ein paar Nebenstories, die halt laufen. Also parallel dazu schickt Harry the Hatchet 2 Kleinganoven los, 2 seltene Flinten aus so einer Villa zu stehlen. Das kommt noch dazu. Vinnie Jones spielt halt den Geldeintreiber von Harry. Der ist hier auch noch in the picture. Und dann kreuzen sich so bestimmte Storylines immer kreuz und quer und Personen connecten sich, die vorher halt nicht connected waren. Und das zeigt Guy Ritchie schon ziemlich, ziemlich cool in dieser kleinen Gangster-Farce, weil die Charaktere werden halt eingeführt am Anfang und die tauchen halt immer wieder im Film auf und du weißt halt, okay, das ist der und der und das ist Nick the Greek, das ist der Hehler und so. Und alle haben irgendwie miteinander zu tun und sind connected und oder laufen sich halt früher oder später über den Weg. Gerade diese Geldsäcke wechseln ja auch ab und zu mal den Besitzer im Laufe des Films. Und das ist ein echt geiler Film und ist gespickt mit geilen Dialogen. Du hast einen mega Soundtrack, du hast an einer Stelle läuft zu Taki. Weißt du, in so einem Action-Moment, da läuft halt Alexis Sauvers und so die Musik und dann hast du so ein bisschen so, ich meine, UK 90er, weißt du, hast du so ein Jungle Beats teilweise, du hast so The Specials laufen und so eine Sachen, also ist echt ein geiler Score. Ich habe den Soundtrack auch damals rauf und runter gehört, also da brauchst du dich, Guy Ritchie wurde ja damals so ein bisschen als britischer Tarantino bezeichnet und ja. Das ist gar nicht mal, das kommt nicht so von ungefähr, der Vergleich, also weil der macht das auf jeden Fall auch sehr gut, die Musik zu verbinden mit den verschrobenen Charakteren. Aber es ist trotzdem sehr, sehr britisch.
Mhm. Ja, aber er hat damals schon auch, glaube ich, eine sehr eigene Bildsprache gehabt.
Ja, also ich finde nicht, dass er Tarantino groß kopiert, sondern das ist wirklich so, man erkennt schon, dass es ein Guy Ritchie-Film ist. Das ist auch so eine bestimmte Note. Also gerade so dieses Englische hat er schon mit drin. Viel in diesen Pubs und so. Und ist mega geil.
Ja, ich finde, er fängt das auch gut ein, entschuldige.
Ja, vor allem die Schnitte, ne?
Ja, die Schnitte sind
waren
geil.
Damals ja auch schon so sein Ding.
Ja, vor allem auch die Kamera war ja auch geil. Von Tim Maurice Jones, das ist der Kameramann von Kick-Ass zum Beispiel. Der hat ja auch so Spielereien gemacht, dass er so Bild zum Beispiel die Szene total verschnellert hat und dann aber so die Zeitlupe plötzlich eingebaut hat. Und dann wieder den Film beschleunigt hat. Also dass man so praktisch so einen Zeitlupen-Moment hat und dann wieder so eine Beschleunigung und dann wieder diesen Zeitlupen-Moment. So. Also so ein paar Effekte hat da reingebaut, die halt auch sehr, sehr cool sind, so Spielereien.
Time-Warp-Geschichten, ja.
Genau, gerade diese Saufszene zum Beispiel, wo die halt feiern, dass sie so, dass sie ihre Schulden los sind und so. Und dann hast du halt zu der Musik so diese Zeitlupen-Szene, wie die da ausrasten und dann aber wieder, dann ist es wieder so aufgespeedet und so. Und das ist auch optisch auf jeden Fall visuell sehr, sehr geil gemacht. Mhm. Der Score von John Murphy ist ja noch erwähnt. Der hat ja große Filmmusik schon geschrieben für The Suicide Squad zuletzt. Der Score von Sunshine ist von ihm. Bei X-Men hat er schon den Score gemacht und so. Also wirklich gute Leute hier unterwegs gewesen dafür, dass es ein Filmdebüt war. Und 17 von den 44 Sprechrollen waren alles Debüts gewesen von den Schauspielern. Mhm. Jason Statham, erster Langfilm. Mhm. Vinnie Jones, erster Langfilm und noch so die anderen. Also da waren wenig vor der Kamera unterwegs, die schon vorher groß was gemacht haben. Und dafür hat er wirklich hier keinen Ausrutscher. Also es sind alles geil besetzt und irgendwie authentisch.
Ja, eben. Ziemlich Typecast halt, ne?
Ja. Ja. Aber damals war es ja noch kein Typecast, weil du ja so eine Art von Film und diese ganzen frischen Gesichter hat man ja so noch nicht gesehen. Also.
Na, das ist ja trotzdem ein Typecast. Also weil ich glaube schon, dass die Rollen da schon auch sehr aufgrund ihrer Optik oder halt aufgrund dessen, was sie mitbringen, besetzt wurden. Also. Gerade bei so einem Vinnie Jones.
Also bei dem, ja.
Ist auch witzig, weil Vinnie Jones tatsächlich von sich selber sagt, dass er der erste Cast war, weil im Skript wurde seine Rolle wohl beschrieben als, sie suchen jemanden, der aussieht wie Vinnie Jones.
Ja, stimmt, da liegt nahe, dass er besetzt wird.
Okay.
Aber das Geilste ist, die haben ihn einen Tag vor dem Dreh, haben die ihn aus dem Knast rausgeholt.
Ja.
Auf Kaution, weil der nämlich im Knast saß, weil der seinen Nachbarn vermöbelt hat. Mhm. Insofern war er perfekt in der Rolle als Geldeintreiber. Und er hat übrigens immer seinen kleinen Sohn dabei, seinen kleinen Jungen. Und beschwert sich halt immer so bei ihm, wenn er kleinen Jungen hat, anfängt zu fluchen und irgendwelche Leute anzupöbeln, so beim Geldeintreiben, so. Sagt er so, hey, Language und so hin und her, weißt du, so von wegen, er soll sich mal benehmen.
Ja.
Auf jeden Fall auch immer geil, dass ein 7-jähriger Junge oder so immer am Start ist, so, wenn er Geld eintreibt. Also es wird viel geflucht, das Fakometer schlägt an auf 125 Fucks im Laufe des Films. Mhm. Kommt schon auch in Tarantino-Regionen. Und der Film ist auf der Schneiderliste tatsächlich, also hat eine große Fanbase. Einer davon ist Tom Cruise. Die suchten nämlich damals amerikanische Investoren für die US-Vermarktung für Bube, Dame, König, Gras. Und haben da wieder so ein Screening bei verschiedenen Produzenten halt irgendwie am Laufen. Und die Produzenten saßen da und haben, weiß ja wie das ist, und die haben dann ihre, oder weiß halt nicht wie das ist, aber so wie es erklärt wird, die haben halt so gelangweilt in ihre Telefone geguckt und waren halt nicht so richtig bei der Sache. Und dann kam Tom Cruise rein bei dem Screening und hat sich den Film mit angeguckt. Und dann waren die alle auf einmal so, oh krass, Filmstar ist da, so weißt du, hin und her. Jetzt müssen wir ein bisschen Interesse heucheln. Und dann haben die sich den Film angesehen und Tom Cruise dann aufgestanden und meinte so, also der Film ist mega. Und wenn ihr Idioten den hier nicht in Amerika vermarktet, dann habt ihr keine Ahnung, weil der Film ist super. Mhm. Hat sich dann so geoutet als Riesenfan so und meinte dann so, dass der Film richtig geil ist. Und im Grunde genommen war er dafür zuständig, dass in Amerika auf jeden Fall so der ein oder andere Produzent da auf den Zug aufgesprungen ist und sich nach diesem Screening dann diesen Film da die Rechte gesichert hat. Also
aber
der war dabei gewesen.
Er war aber selber gar nicht involviert finanziell.
Nee, er war nicht involviert, aber er hat die Empfehlung ausgesprochen, dass von wegen, ihr seid dumm, wenn ihr hier die Chance entgehen lässt und den Film nicht vermarktet.
Warum hat er das, also warum ist er dann da nicht mit eingestiegen? Das hätte sich ja so angeboten.
Keine Ahnung, Isa, vielleicht du hast ihn noch auf Kurzweil, oder? Vielleicht kannst du mal den Tom anrufen und sagen,
was ist da los?
Wie sieht's aus? Schöne Grüße von dem hier.
The Lees have always been perverts.
Sagst du schöne Grüße von Pervert Lee? Warum hast du nicht da deine Kohlen reingeschmissen?
Es kann auch sein, dass er da vielleicht seine Kohle mit reingeschmissen hat.
Stand zumindest nicht offiziell bei den Produzenten.
Ja. Naja.
Ja.
Hatte der damals überhaupt schon eine eigene Produktionsfirma?
Weiß ich nicht.
Das wäre halt die Frage, nur.
Muss man das, um Film zu produzieren?
Nö.
Nicht wirklich, oder?
Nö, aber wäre das nicht klug, Karl-Luca?
Ja, bestimmt, ey, keine Ahnung. Da müssen wir jetzt auf das ganze Vertriebsmodell von dem Film eingehen. Ja. Keine Ahnung. Mhm. Ist ja auch egal. Okay, jedenfalls, Tom Cruise war Fan.
Tom Cruise war Fan und ich bin auch Fan. Ich mag den sehr. Ist echt eine coole kleine Gangster-Farce mit wirklich verschrobenen Charakteren. Die Musik passt und so. Und ist ein runder, geiler Film. Und das war so... Also jetzt mittlerweile macht ja Guy Ritchie sehr viel kommerzielles Popcorn-Film-Publikumszeug. Aber damals so mit Snatch und dem und Rock'n'Roller und so hat er schon gut meinen Nerv getroffen. So. Das sind schon Filme, die ich sehr mag. Also gerade Snatch ist auf jeden Fall auch auf einer Wellenlänge mit Bubelam und König Krass. Und beides echt geile Filme. Und der macht immer noch Spaß.
Also hat er nichts verloren von dem, was... Weil mein letzter Rewatch ist wirklich schon ewig her. Und
nee, nicht viel. Ich weiß nicht, ob er mich jetzt so geflasht hat, wie damals bei den ersten zwei, drei Malen. Weil du hast seit 98 natürlich auch schon eine Menge andere Filme gesehen. Mhm. Und wenn ich heute den zum ersten Mal gesehen hätte, hätte er wahrscheinlich nicht den Effekt von damals, aber... Trotzdem ist der immer noch geil. War auch nicht so ein Riesenerfolg. Also er hat ein Budget von 1,2 Millionen gehabt, in US-Dollar, und 3,7 hat er eingespielt. Also hat zwar immer noch das Dreifache eingebracht, aber ist jetzt nicht die mega, mega Box-Office-Maschine gewesen. Ist eher so auf Video und DVD dann zu Kultstatus, hat so Kultstatus erlangt.
Ja.
Ja. Hm. So. Da würde ich zu dem Punkt überleiten, wenn es fein für euch ist, oder habt ihr noch Fragen? Der Marc ist rübergekommen, oder?
Ja, die Frage ist jetzt nur, wie sehr?
Das ist, das liegt in eurer Hand. Du kannst natürlich auch offiziell deinen Joker einsetzen, auch wenn ich jetzt schon rezitiert habe, das ist klar, oder?
Warum nicht? Ich habe ja davor schon gesagt, ich werde den nicht raten.
Spielt ja keine Rolle, oder? Ach so, nee, stimmt.
Wie jetzt? Nee, jetzt darf ich plötzlich also doch raten?
Nee, das ist ja kein Raten, wenn du schiebst, aber du hast recht.
Ich bin confused.
Ja, yeah. Er wollte gerade einfach nur wieder die Regeln für dich irgendwie brechen
ich hatte gerade einen Denkfehler. Aber danach haben wir unsere gemeinsame Rezension und dann können wir das wieder korrigieren.
Guess, ganz kurz, ich wollte gerade nachgucken, was so die Videosales von dem Film waren, habe das leider nicht gefunden, aber habe hier ein internationales Einspielergebnis von 28,3 Millionen.
28 Millionen?
Die 3,897 irgendwas Millionen, die sind domestic. Das ist nur in USA.
Ach so, das war nur das USA-Einspiel.
Ja.
Ja, okay. Dann habe ich mich da verguckt.
Ja, 28,3 Millionen, das ist schon ganz ordentlich.
Ja, dann hat er auf jeden Fall sein Plus gemacht. Dann habe ich nur den Domestic. 28 Millionen.
Ich habe eine Frage.
Aus 1,2 Millionen.
Wenn es heißt Domestic, ist es dann ganz klar, dass es USA ist? Oder kann es nicht auch sein, dass es UK dann ist? Weil ja...
Das kommt halt drauf an, auf welcher Seite du guckst. Ne?
Okay. Und auf welcher Seite hast du gerade geguckt?
Das war jetzt auf thenumbers.com.
Okay.
Und da, ja, ist Domestic dann USA.
Okay, verstehe.
Und bei IMDb ist immer Domestic USA? Oder ist das immer vom Herkunftsland abhängig, was Isa gerade meinte?
Weiß ich gar nicht.
Weil bei IMDb bin ich nämlich der Meinung, dass das immer, dass Domestic sich immer auf den eigenen Markt bezieht.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Zumal du hast ja dann auch oftmals das Produktionsbudget in der Landeswährung.
Richtig, genau. Hier waren es ja auch Pfund. Ich habe es ja dann umgerechnet in Dollar. Mhm. Das eigentliche Budget. Okay. Sonst noch Fragen?
Nö.
Lock, Stock and Two Smoking Barrels von Guy Ritchie. Cooles Regiedebüt. Coole Schauspieldebüts. Cooler Film. Stunde 47. Punkte.
Ja.
IMDb 8,2. Hat einen Metascore von 66. Rotten Tomatoes 6,7. Publikum 4,3. Letterboxd 3,8. Jetzt darfst du.
Oh Mann. Das ist jetzt genau so ein Ding, weißt du? Jetzt darf ich nicht von mir ausgehen, weil... Ich glaube, bei mir wäre das nach wie vor ein 10-Punkte-Film.
Okay, dann trage ich dich mit 10 Punkten ein. In der Tabelle.
Okay, du hast Herzensfilm gesagt. Und du hast den...
Herzfilm.
Und du hast den oft gesehen. Und du guckst Filme normalerweise nicht oft. Also muss es ein 10-Punkte-Film sein.
Bist du jetzt noch im Denkprozess? Oder?
Nein, das war jetzt ein Punkt.
I am the Supreme Ninja.
Oh. Oh. 10 Punkte. Oh. Korrekt.
Yes.
Ja.
Ist klar.
Das ist richtig. 10 Punkte für Bubu Dame König Gras. Immer noch volle Punktzahl bei mir. Ist ein Herzfilm. Mag den sehr.
Yeah.
Hätte ich auch getippt, ja.
Hättest du auch getippt?
Ja, klar.
Ja.
Walk, walk, walk.
Abwarten.
Ja, wir wissen eigentlich, was kommt, ja.
Ja, eben.
Ja. Aber gut. Isa startet mit einer Nullerrunde.
Okay. Gut, dann muss ich das jetzt auch machen.
Mhm.
Ich komme als nächstes. Wer will raten? Klang das jetzt schon wieder komisch?
Ich mach's wieder von dir abhängig. Ich mach genau das andere.
Das ist so russisch Roulette gerade. Ist doch total dämlich.
Ist doch mega.
Ehrlich.
Ist doch mega.
Okay, ich rate nicht.
Okay, dann rate ich.
Okay. Dann sprechen wir über eine Serie, die ist sehr aktuell. Auf Apple TV Plus. Und ich habe das schon mal ein paar Mal angeteased, weil ich das schon bei den ersten Folgen schon auffällig gut fand. Und tatsächlich ist sie jetzt auch auf IMDb unter den bestbewerteten Serien auf Platz 152. Also
nicht schlecht.
Ich bin nicht alleine mit meiner Meinung, das finden auch noch andere Leute gut. Die Rede ist von Severance. Hast du davon gehört?
Ja. Aber noch nicht angefangen.
Noch nicht angefangen, okay. Guess, weiß ich, dass er sie kennt, aber du hast auch noch nichts davon gesehen, ne?
Nee, gesehen habe ich noch nichts.
Okay. Ist eine Drama-Mystery-Sci-Fi-Thriller-Serie. Also umfasst dann doch einige Genren.
Mhm.
Und hat eine Episodenlänge von 55 Minuten. Und da wird's eine zweite Staffel geben. So Anfang April hat Apple da bekannt gegeben, dass da eine zweite Staffel kommt. Und die erste, jetzt habe ich mir wieder mal nicht notiert, wie viele Episoden die umfasst.
Meistens sind 10.
Ja, müssten 8 oder 10 gewesen sein. Aber ich habe die echt sehr begeistert geguckt. Also hab da auch, das war wirklich eine von denen, wo ich immer drauf gewartet habe, dass da eine neue Folge kommt. Ey, das war schon, fand ich schon auffällig gut. 9 Episoden sind es, genau. Das war so ein krummes Ding, ja.
Okay.
9 Episoden hat die erste Staffel, aber eben immer so knapp an der Stunde gehen die Episoden. Und das ist eine ziemlich abgefahrene Geschichte. Also mich hat auch dieser ganze Sci-Fi-Aspekt daran am ehesten gelockt, weil das klang sehr interessant. Mhm. Es geht um Mark. Mark leitet ein Team von Büroangestellten. Und das ist so ein total steriler Raum mit so einem Teppichboden, recht niedrige Decke, aber alles in weiß gehalten. Und da ist im Zentrum von dem Raum, der ansonsten sehr leer ist, steht so eine Konsole mit 4 Arbeitsplätzen, wo die auch an so ziemlichen Oldschool-Monitoren sitzen und irgendwas machen, was man erst so im Verlauf der Serie erfährt. Und selbst da weißt du nicht wirklich, was deren Job ist. Weil da sind Zahlen auf dem Monitor. Und das sieht wirklich alles noch wie so eine 8-Bit-Optik aus. Und die müssen dann mit so einem Cursor über die Zahlen fahren und die bewegen sich dann und die starren da ewig drauf und irgendwann gruppieren sie diese Zahlen und ziehen die in so einen Container und dann sind die quasi markiert.
Und say what?
Ja. Das ist die Arbeit, die da machen in dieser Abteilung. Und das große Unternehmen, für die arbeiten, heißt Lumen. Jetzt ist die Clou an der Sache, dass von allen Leuten, die dort arbeiten, deren Gehirne werden chirurgisch bearbeitet, so dass die Erinnerungen zwischen Arbeit und Privatleben komplett getrennt sind.
Mhm.
Das muss man sich so vorstellen, dass die in das Gebäude reingehen, in den Fahrstuhl gehen und im Fahrstuhl siehst du auch, das ist ziemlich geil gemacht, weil du wie so einen kleinen Vertigo-Shot hast. Man sieht die frontal und der Raum wird plötzlich so ein bisschen weiter, obwohl sich die Entfernung zu ihm nicht verändert. Und dann merkst du, okay, jetzt sind sie quasi im Arbeitsmodus. Und jetzt haben sie auch nur Erinnerungen an die Arbeit. Die wissen also nicht, bin ich im Privatleben verheiratet, reich, arm, sonst was. Sie wissen gar nichts, was sich außerhalb der Arbeit abspielt, sondern wissen halt, haben nur Erinnerungen an ihre Arbeit dort und die Zeit dort. Und sobald sie draußen sind, ist es genau andersrum. Dann wissen sie zwar, dass sie dort arbeiten, aber die haben keine Ahnung, was sie da machen, wer da ihre Kollegen sind und, und.
Aber sie wissen, dass sie da arbeiten?
Ja.
Okay.
Das ist aber auch schon alles. Und das ist natürlich eine Prozedur, auf die die Leute, die dort arbeiten, sich freiwillig einlassen. Aber das Schöne ist, du steigst in die Serie ein aus der Sicht von einer neuen Mitarbeiterin, Hallie. Weil die wacht in so einem Raum auf einem Tisch liegend und weiß nicht, wo sie ist und was abgeht. Und es spricht über einen Lautsprecher im Raum eine Stimme mit ihr und versucht sie zu beruhigen und stellt ihr aber immer die gleichen Fragen und die ist halt echt kurz vorm Durchdrehen. Und so wiederholt sich das Ding immer wieder. So, die stellen die gleichen Fragen, bis sie das macht, was diese Stimme von ihr verlangt. Und dann erfahren wir eben, dass es eine, die sich gerade dieser Severance unterzogen hat und die jetzt eben neu in diesem Unternehmen anfängt. Und so braucht die natürlich ein paar Tage, bis die irgendwie klarkommt auf das, was hier gerade mit ihr abgeht, versucht dann auch permanent da auszubrechen, bis die Chefetage ihr dann ein Video zeigt von sich. Also von ihrem Audi nennen die das, ne? So, die trennen das zwischen Innie und Audi, die Persönlichkeiten. Und dann sieht sie ein Video von ihrem Audi, wie sie ihr erzählt, dass sie da, dass sie das machen will, diese Prozedur, und erklärt so ihrem Innie, dass sie dort zu bleiben hat und dass das alles seinen Sinn hat. Und die will das halt nicht wahrhaben, ne? Weil die leidet da total drunter, dass sie keine Ahnung hat, wer sie ist, was abgeht und warum sie da überhaupt so nach dem Motto, wie muss ich denn drauf sein, dass ich mir selbst sowas antue und so, dieser ganze Prozess. Und das Geile ist halt, dass du wirklich, am Anfang hast du gar keine Ahnung, was da abgeht. Und das ist total cool, weil du hast dann halt diese Außenwelt und diese Innenwelt. Und die Überschneidung ist natürlich unsere Hauptfigur Mark S., die wir dann in beiden Versionen verfolgen. Die restliche Belegschaft sehen wir erst im Verlauf der Serie vereinzelt, dann auch quasi in der Privatversion. Es geht hier primär um Adam Scott, der eben Mark S. spielt. Und dann sehen wir eben noch so ein bisschen sein Privatleben. Jetzt ist der Clou, dass die Chefin dieser Abteilung bei Lumen ist die Figur, die von Patricia Arquette gespielt wird. Und die ist aber gleichzeitig im Privatleben von Mark S. seine Nachbarin. Und sie hat sich natürlich nicht dieser Severance unterzogen. Das heißt, sie weiß als Nachbarin, hat sie quasi so ein Auge auf ihn, um kontrollieren zu können, ob der das auch mit Severance alles gut verarbeitet. Weil er ist da seit ein paar Jahren drin und seine Beweggründe, das zu machen, war, dass seine Frau verstorben ist. Und damit er nicht auf der Arbeit den ganzen Tag mit diesen Gedanken rumläuft und trauert, weil seine Frau gestorben ist, wollte er diese Prozedur haben, um halt so sich davon absplitten zu können. Und natürlich geht's dann drum, dass, weil es auch außerhalb von Lumen gibt's natürlich eine große Gegenbewegung von Leuten, die das halt scheiße finden. Und durch verschiedene Ereignisse fängt er dann im Verlauf der Staffel auch an, daran zu zweifeln, ob das so die richtige Entscheidung war, und weil es da eben auch Hinweise drauf gibt, dass das überhaupt nicht koscher abläuft, was da abgeht. Ey, und das ist optisch so geil inszeniert und macht so Bock drauf. Also das ist wahnsinnig innovativ und halt, ja, Sci-Fi auf dem besten Niveau für mich. Ich finde das super, super geil und dicht erzählt. Und obwohl du wirklich wenig Informationen kriegst, ist es halt durch die Optik, wie es aufgezogen ist, einfach sehr immersiv. So, finde es wirklich, wirklich abgefahren. Hat tierisch Spaß gemacht. Und die Besetzung kommt dazu, schockt auch, ne? Also in dieser Bürobelegschaft hast du dann noch die Figur von Zach Cherry. Den kennt ihr auch, ey, das ist dieser etwas mehrgewichtige Typ. Bei Shang-Chi gab's doch den einen in dieser Bussequenz, der dann plötzlich anfängt, ein Live-Video zu machen für Social Media und diesen Kampf irgendwie parallel mit kommentiert. Weißt du, so ein kleiner, dickerer mit Bart. Der ist hier auch einer der Belegschaft. Der spielt hier Dylan. Dann ist eben Hallie, die wird von Britt Lauer gespielt. John Turturro ist dann der vierte da im Bund. Und das ist erstmal so diese Kerngruppe an Angestellten, um die es geht in dieser Abteilung. Dann gehen die irgendwann auch, weil die immer dann in diese weiße, lange Büroräume gehen, wo die halt auch keine Ahnung haben, es hängen nirgends Karten oder so. Deswegen ist das auch immer so tricky. Du kannst nicht wirklich ohne weiteres diesen Raum verlassen, weil du erstmal wissen musst, wo du hingehst. Deswegen kommt dann immer ein Supervisor und holt dich irgendwo hin und führt dich dann ab und so. Und irgendwann kommen sie aber noch in eine andere Abteilung und da kommt dann auch die Figur von Christopher Walken zum Einsatz, der ja natürlich auch wieder schockt. Dann eben Patricia Arquette, die hier die Chefin und die Nachbarin ist, und Michael Chernus ist auch noch dabei. Den haben wir ja öfter gehabt in letzter Zeit. Das ist der, der den Bruder bei Orange is the New Black gespielt hat.
Ja, ja, ja. Mit dem Bart.
Genau. Der spielt hier seinen Schwager.
Mhm.
Ja. Und das, ich finde es wahnsinnig innovativ und neu und war sehr beeindruckt, dass der Typ, der das created hat, Dan Erickson, der hat sonst noch nichts anderes gemacht. Also das ist sein einziger Credit als Autor und Executive Producer, hat der das Ding hier gemacht.
Noch ein Debüt, was ganz gut funktioniert, offensichtlich.
Ja, also das ist wirklich beeindruckend, ey. Sowas, also wenn du vorher noch nichts gemacht hast und dann so ein Ding, wirklich krass. Regisseure teilen sich die Folgen zwei Leute. Das ist einmal Ben Stiller, was mich auch beeindruckt hat, weil, also ich meine, der hat natürlich schon gute Filme gemacht, aber das ist hier halt wirklich irgendwie anders.
Mhm.
Und dann noch eine Dame, die primär aus dem Musikvideobereich kommt und Werbung gemacht hat. Die hat einen irischen Namen und ich habe mich wieder irgendwie kaputt gelacht bei dem Vornamen, Alter, weil das ist eine Aneinanderreihung von Vokalen. Und ich hatte dann so eine leise Ahnung, wie man das aussprechen könnte, aber ich finde, ihr dürft euch den Spaß auch mal erlauben. Schreibt sich A-O-I-F-E.
Ah ja.
Wie würdet ihr das aussprechen? Das ist ein weiblicher irischer Vorname.
A-O-I-F-E.
Ja.
Eufi.
Alfi?
Eufi. Eufi.
Guess, willst du auch mal einen Versuch wagen?
Klingt sexy. Ich glaube, ich passe.
Ja, weil so langsam, also weil wir hier immer wieder solche abgefahrenen Namen haben und da immer, wenn so irische oder walisische dabei sind und so, dann, ich habe mir tatsächlich mal so ein Tutorial angeguckt, wie man irgendwie...
Tutorial?
Nee, weil mich hat das tatsächlich linguistisch und phonetisch interessiert, was das mit diesen ganzen Vokalen auf sich hat, die dann aber völlig ignoriert werden zum Teil.
Ja.
Wie bei
Saoirse
Ronan, ja. Ist es ja auch so ein Ding. Da hast du eine Aneinanderreihung von Vokalen, die alle egal sind, weil im Endeffekt sprichst du nur das I. So, also Saoirse. Und hier ist es nämlich auch so. Die Dame heißt Eva. Eva.
Klar.
Ja.
Ist Eva. Meistens dann also doch viel einfacher, als man denkt.
Ja, du musst halt nur wissen, welche Buchstaben lasse ich weg. Das ist eben so ein bisschen tricky. Aber ja, also Eva McArdle. Und die macht das genauso grandios. Also das, du siehst ja natürlich auch keine Unterschiede. Jetzt in den einzelnen Episoden.
Seht ihr, falls ihr euch fragt, warum ich meine Rezensionen, warum die manchmal so durcheinander klingen und warum ich da so komische Formulierungen benutze. Das ist einfach walisisch.
Ja? Ach so.
Lass da ein paar Worte weg und so, deswegen klingt das so manchmal komisch.
Mhm. Okay.
Für euch. In Wirklichkeit ist das alles, muss alles so sein.
Mhm.
You talk kind of funny. But I like
it. Yes.
Ja.
Schön.
Ja, dann gab es hier einen Trivia-Effekt, den ich recht interessant finde, weil ich dachte auch so diese Idee mit, wir trennen irgendwie unser Gehirn so, dass du voneinander getrennte Erinnerungen hast. Ich dachte, das wäre ein völlig neues Konzept, aber tatsächlich ist das gar nicht so neu, sondern das gab es wohl von 69 bis 73 gab es da Studien zu. Allerdings wollten die da eher so eine Krankheit provozieren. Das nannte sich dann das Concept of Forced Narcissistic Paranoid Schizophrenia with Socio- and Parapsychotic Tendencies.
Und warum genau wollte man das provozieren?
Da ist ja wieder Social.
Na, um zu gucken, ob du eben quasi zwei gesplittete Erinnerungen in einem Gehirn kriegen kannst.
Mhm.
Ja, hast du die Leute einfach schizophren, paranoid gemacht. Und da haben die halt wirklich Leute irgendwie irgendwelchen Strobolichtern ausgesetzt oder in Isolation gepackt und wirklich halt so
Clockwork-mäßig,
ja. Ja, voll, so militärisch manipuliert, bis die dann irgendwann durchgedreht sind, völlig beknackt. Aber ja, hier wird's halt chirurgisch gemacht und hier steckt natürlich dann eben auch dieses große Unternehmen dahinter, was das halt für die ganze Welt promotet und so. Und ja, deswegen, also die können hier, glaube ich, echt noch weit gehen mit der Geschichte. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht.
Heute wäre das Naked Lunch. In einer Dauerschleife, 4 Tage lang, einfach mit aufgeklebten Augen, dass du nicht die Augen zumachen kannst oder zwinkern.
Okay.
Ja. So, Zahlen. Mhm. 8,7 auf IMDb, deswegen ganz weit oben bei den Serien. Metascore ist bei 83 und auf Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik 98 und vom Publikum 93%.
Wow.
Für Severance. Das ist alles in allem sehr gut.
Mhm. Ja, da
so,
ist.
So, Isa ist raus, ne?
Isa ist raus, ja.
Guess will raten.
Ja, muss ich wohl, oder?
Okay.
Dann rate ich mal. Da ist wenig Raum nach oben, wenn du mich fragst, wenn ich dich so höre, wenn ich dich so rezensieren höre. Also,
wenig
ist,
Raum nach oben.
Ja, ja, das muss schon. Du bist ja Sci-Fi-Fan und trifft deinen Geschmack. Hast keine Kritik geäußert, hast kaum was ausgesetzt, hast gesagt, konntest die nächste Folge kaum erwarten. Ich sag eine 10.
Tja, das ist richtig.
Ist richtig?
Yes, sir.
Yay.
Was hier los ist?
Ach, hier eine Bombe nach der anderen.
Boom, boom, boom.
Was ist hier
wenn
los?
Du jetzt keine 10 bringst, Fräulein, da kannst du gleich wieder abtreten hier. Kannst
ohne
gleich
wieder nach Hause gehen. Ja, also die Serie hatte mich wirklich nach, also schon nach der ersten Episode dachte ich so, boah, wie krass, okay, das ist sehr anders und flasht mich ohne Ende. Und dann wurde das halt auch noch immer geiler. Und ja, auf jeden Fall 10 Punkte. Also ich weiß nicht, wie man das schöner machen kann.
Hattest du denn Erwartungen an die Serie? Weil
überhaupt
du wolltest
nicht.
Die ja sehen.
Ja, aber überhaupt nicht.
Okay.
Nee, zumal, es ist halt, Adam Scott ist halt eben auch so ein Kandidat, den kenne ich halt eher aus Comedies. Und der sieht aber auch so herrlich fertig aus in der Rolle, was halt super passt.
Aber wir haben den ja heute auch in unserem gemeinsamen Film, das ist ja keine Comedy.
Ja gut, da ist er nun wirklich eine verschwindend kleine Rolle zu
aber
sehen.
Aber er spielt aber, mit.
Ja, aber das ist ja erst in der nächsten Episode.
Ach so, das ist in der nächsten Episode, Entschuldigung.
Habe ich gehört.
Siehst du, ich wollte, jetzt sind wir auf einem Level so von der Dummheit.
Ja, ja,
ich bin für dich,
einem Level von der Dummheit, sagt ja. Der Minette.
Ich bin für dich in den Kugelhagel gesprungen.
Er läuft.
Ja. Cool.
Sehr schön.
Ja, 2 10-Punkte-Projekte. Bringst du was von deinem Lieblingsschauspieler, Isa?
Oh, I just totally hooked up with this super hot stripper soldier last night. He's swinging by.
Oh, you're dating a stripper.
Mm-hmm.
Wow, gross.
Gross? If you guys started dating a stripper, you'd be bragging about it for days. I meet myself a Channing Tatum and suddenly it's gross?
A what? A charming taint man? What words is she trying to say?
She's talking about Channing Tatum. He's an actor.
What do I know him in?
Well, he plays G.I. Joe.
G.I. Joe's the shit. Well, let's say G.I. Joe. Don't make
right,
up a name.
You know what? Whatever.
Selbstverständlich, G.I. Joe.
Oder wie unser Freund aus dem Kino sagen würde, Yeah-Yo.
Yeah-Yo, Indiana Jones, genau der. Wir hatten so einen schwedischen Moderator, der immer die Sneak Preview Preise und Preisausschreiben und so moderiert hat. Und der hat immer Indiana Jones und...
Der konnte einfach das G nicht aussprechen.
Das war ziemlich lustig.
Das ist wirklich...
Yeah-Yo.
Das war so nett.
Ja.
War charmant.
Michael Jackson.
That was poetic as shit, man.
Poetic as shit, ja. Das werden schon die Schweden gedisst.
Ja. Ich bin dran.
Ja, du bist dran.
Voll gut. Ich habe einen Film mitgebracht, der passender zu Ostern nicht sein könnte.
Oh.
Auch wenn es jetzt schon vorbei ist, leider. Wo heute, darf man sagen, dass wir heute aufnehmen?
Ja, klar darf man. Ist kein Geheimnis. Wir gut. Sind wieder kurz vor Hosenknopf. Sehen die ja, Punkteraten ist noch nicht online.
Nee, wir sind einfach nur total aktuell. Wie kurz vor
Hosenknopf? Wir sind am Puls der Zeit, ja.
Wir sind quasi wie Live-Nachrichten.
Spoiler to no end. It's crazy.
Ja. Was? Die Challenger ist abgestürzt? Sehe ich ja. Gerade in meinem Handy.
Nein, Mann, wir sind voll CNN der Podcasts.
Ja, ja, wir sind richtig. Wir wissen, was abgeht. Wir wissen, dass das Wetter schön ist heute.
Ja.
Hätten wir an irgendeinem anderen Tag aufgenommen, wäre das Wetter nicht so schön.
Ja, auf jeden Fall super aktuell zu Ostern. Ist quasi ein Muss-Film für mich. Entsprechend kann ich auch schon sagen, es ist ein Herzfilm.
Den rate ich.
müssen wir jetzt eh, ne? Also gut, wir hätten die Möglichkeit, jetzt den Joker einzusetzen.
Jetzt können wir
nach
den Joker
der Rezension,
richtig.
Wohlgemerkt.
Ja, 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 ja.
Aber erst nach der Episode. Nach
der Episode dann auch.
Nach
ja.
Der Rezension.
Aber bei den ganzen vielen 10-Punkte-Filmen sollten wir heute auf den Joker verzichten, ja. Also den sollten wir diesmal rausschmeißen aus der Episode.
Okay,
um jetzt mal komplett die Regel umzuschmissen.
Also wirklich, ist der hier.
I just love that. It's so random.
Natürlich random.
Völlig random.
Ich würde den Film gerne ankündigen mit der Tagline.
Oha.
It's a motion picture designed to offend nearly 2/3 of the civilized world and severely annoy the other third.
Ach, wie geil.
Das muss ja gut sein.
So ein Mega-Tagline. Ja. Du weißt auch nicht, von welchem Film sie redet?
Wie immer noch nicht.
Ich hab's gleich gecheckt. Da ist schon ein Film, der von Ostern von sehr vielen Leuten geguckt wird.
Oh ja.
Okay, nee, ich weiß immer noch nicht.
Okay, krass.
Monty Python.
Ach.
Das Leben des Brian.
Okay. Ja, geil.
Die Volksfront von Judäa.
Die jüdische Volksfront.
Entschuldigung, ja.
Ja, das ist tatsächlich auch einer der Filme, die ich natürlich sehr viel öfter auf Deutsch als auf Englisch gesehen habe.
Ja, und tatsächlich ist es so, stimmt, dass ja. Der, also jetzt beim neuerdings Rewatch, weil wie gesagt, ich gucke mir den ja wirklich jedes Jahr zu Ostern an.
Du hast ganz schön viele Filme, die du jedes Jahr guckst.
Ja, ja, ich habe, okay. Ja, ich bin ein sehr loyaler und treuer und
du kennst halt 12 Filme.
Ich
so.
Ich kenne 12 Filme, die laufen ja. Bei mir seit meinem
Sie nennen es treu und loyal. Andere nennen es psychisches Problem.
Ja.
Warum? Es gibt einfach Filme, die finde ich großartig und ich finde, die kann man wirklich, die kann man 100-mal gucken und sie sind nach wie vor einfach lustig.
Ja, das auf jeden Fall. Aber man muss ja nicht an einem bestimmten Tag gucken, finde ich.
Nein, aber ich meine, Ostern bietet sich halt einfach immer so enorm an und für mich als Atheist sowieso. Von daher sprechen wir jetzt über das Leben des Brian.
Geil.
Look at that word you just threw out.
Atheist oder was?
Atheist, ja. Ich wusste gar nicht, dass ich ein Artist
bin. Du bist auch so ein Artist, ja.
Ich bin ein Artist.
Genau. Isa ist auch in Lies Wohnung mit so einem Einrad jonglierend, ist hier reinmarschiert.
mit so einem Regenschirm.
Ach so.
Genau, mit so einem Regenschirm auch noch und so einem Clownhut. Ungefähr die Maske von Data aus Star Trek. Aber da kommen wir erst nachher zu, bei unserem gemeinsamen Film.
Ja, ein paar Tage später, aber ja.
Ja, oh,
ist immer schon wieder. Guess möchte unbedingt heute noch über Star Trek sprechen.
Schon.
Ja, heute ja, aber nicht in dieser Episode.
Wie du anteaserst. Das ist sehr professionell, was du da machst.
Lee hat angefangen mit Anteasern.
Geil, wie es aber wieder auf mich schiebt, ey.
Ich habe nur den Ball aufgefangen.
Also, so wie Lee auch schon vorhin meinte, tatsächlich ist dieser Film, glaube ich, von den meisten auf Deutsch geguckt worden. Mhm. Oder zumindest das erste Mal irgendwie auf Deutsch geguckt worden. Und jetzt ist aber irgendwie überall bei den Streamingdiensten nur noch auf Englisch verfügbar, habe ich gesehen.
Nur noch auf Englisch?
Echt?
Ja, der ist nur noch auf Englisch mit Untertiteln.
Okay.
Und wie immer bei Monty Python finde ich das tatsächlich eine Herausforderung. Also auch für Leute, die wirklich gut Englisch sprechen, ist dieser Monty Python-Humor auch in der Schnelligkeit, wie die Dialoge vorgetragen werden und wie die Sketches vorgetragen werden, schon sehr challenging.
Mhm.
Nichtsdestotrotz habe ich mir jetzt nochmal auf Englisch angeguckt. Und ich muss ehrlich sagen, teilweise, wahrscheinlich auch, weil man es einfach so drin hat, teilweise zünden die Witze auf Deutsch fast mehr.
Naja.
Also wahrscheinlich liegt es auch einfach an einer sehr nostalgischen, weil man es einfach schon so oft gesehen hat und weil man wirklich jeden Dialog mitsprechen kann irgendwie. Aber tatsächlich ist es so, dass einfach manche Witze, finde ich, auf Deutsch tatsächlich besser kommen. Und ich habe mich auch wirklich dabei ertappt, wie ich die ganzen Dialoge tatsächlich einfach auch auf Deutsch mitgesprochen oder in meinem Kopf so auf Deutsch quasi synchronisiert habe und dann einfach über den deutschen Witz in meinem Kopf gelacht habe. Also irgendwann ist man dann so weit, dass man gar nicht mehr den Film an sich verfolgt, sondern eigentlich hätte ich ihn auch auf stumm schalten können und hätte dann einfach nachsynchronisieren können.
Auch nicht schlecht.
Ja, für den unwahrscheinlichen Fall, dass es irgendjemanden da draußen gibt, der das Leben des Brian noch nicht gesehen hat, first of all, shame on you.
Ja.
Zweitens würde ich jetzt gerne dann kurz eine Zusammenfassung machen. Mhm. Das ist auch wirklich nur eine relativ kurze Zusammenfassung, weil es auch ein relativ kurzer Film ist. Der geht auch wirklich nur 94 Minuten.
Mhm.
Und ist aber super kurzweilig. Also ich finde auch, der sollte nicht länger sein und sollte auch nicht kürzer sein. Der hat wirklich die perfekte Länge. Es geht um Brian, der das Ergebnis einer, nennen wir es Affäre ist, von seiner Mutter, einer Jüdin, Mandy Cohn, mit einem römischen Soldaten. Nixus Minimax. Und oder auf Englisch Nautus Maximus.
Okay.
Ja. Und Brian kommt in einem Stall zur Welt, direkt neben dem von Maria und Josef. Und er wird auch direkt schon in den Anfängen seines Lebens, also quasi noch bei der Geburt, wird er verwechselt von den drei Weisen, die da eben zu ihm quasi in den Stall kommen und erstmal denken, er ist der Heiland und er ist der Messias. Und die bringen ihm Geschenke da, bis sie eben merken, das ist der gar nicht. Jesus liegt nebenan, da wo es leuchtet. Und das zieht sich so ein bisschen durch das ganze Leben von Brian durch, dass er quasi eigentlich so niemand ist, der keine besondere Rolle hat in der Weltgeschichte, der aber sehr gerne jemand wäre. Und er wächst auf in Judäa und eines Tages bei einer Ansprache von besagtem Jesus auf einem Hügel trifft er Judith, die Teil der Volksfront von Judäa ist. Und das ist eine jüdische Widerstandsgruppe, die sich gegen die römischen Besatzer engagiert. Und Brian bemüht sich erfolgreich, kann man sagen, um die Aufnahme in diese Gruppe und beteiligt sich dann eben an deren verschiedenen Aktivitäten. Mhm. Die Hauptaufgabe dieser Gruppierung besteht eigentlich nur darin, irgendwelche Statuten zu erfinden und irgendwelche Dinge zu besprechen, und keiner von denen hat eigentlich jemals wirklich eine Aktion ausgeführt. Das heißt, sie setzen sich immer nur zusammen und reden darüber, wie sie die römischen Besatzer, wie sie sie fertig machen wollen und wie sie sich dagegen auflehnen wollen, und schaffen es aber eigentlich nie, tatsächlich etwas dagegen zu unternehmen. Und Brian ist quasi der Erste, der dann wirklich etwas unternimmt.
Okay.
Und dann geht es eben so weit, also ich weiß nicht, wie viel man irgendwie erzählen kann, muss, ohne jetzt irgendwie
zu... Du spoilerst gerade die Bibel, Fräulein.
Zu spoilern? na, noch habe ich nichts gespoilert. Nee, weil noch
nicht wirklich, ja.
Also auf jeden Fall läuft eben einer dieser Aktionen, läuft dann gehörig schief. Mhm. Und Brian wird dann eine sehr unfreiwillig sehr wichtige Person, mhm, und wird dann wieder mit dem Messias verwechselt.
Wer mag das sein?
Der Messias?
Und ja, das führt dann eben unweigerlich zu dem Ende, das dieser Film eben darbietet.
Das muss Neo sein.
Ist das schwierig.
Der Matrix-Trilogie. Naja, sagen wir es, wie es ist. Also es ist ein Spoof auf eins der meistgelesenen Bücher der Welt. In einem absoluten Bestseller, insofern. Die Monty Python nehmen hier halt die Bibelgeschichte, Wolli und alles, so was in Religionsfilmen davor auch rausgekommen ist, Jesus von Nazareth und die 10 Gebote und was alles gibt.
Ich glaube, vor allem nehmen sie einfach so diese religiösen Gruppen und politischen Gruppen und diesen gesamten Dogmatismus von denen, nehmen sie halt auch total auf die Schippe.
Mhm.
Und dazu aber eben auch so Sachen wie Blasphemie und Steinigungen damals, und es ist halt einfach, ich meine,
die Steinigungen.
Sie sagen ja zum Beispiel, dass nur Männer zu Steinigungen zugelassen sind, und dann kaufen sich alle Frauen eben so eine Filzbärte und es sind eben nur Frauen bei diesen Steinigungen.
Sie war's.
Die also vergessen auch immer, dass sie in der falschen Stimmlage reden.
Ja,
und dann geht es eben zum Beispiel darum, dass man nicht Jehova sagen darf. Und das ist eben dieser zu Tode Verurteilter, der eben dasteht und dann eben sagt, ich habe doch nur zu meiner Frau gesagt, dass das Essen, das wir gestern hatten, Jehovas würdig war. Und dann ist so, er hat es gesagt, er hat Jehova gesagt. Und dann so, du machst es nur noch schlimmer. Was kann denn schlimmer sein als meine Steinigung? Und es ist einfach nur, und auf dem Weg zu dieser Steinigung konnte man sich eben quasi Steine kaufen, und dann ist es auch so, ja, spitze Steine, kleine Steine, Kieselsteine.
Mega.
Und es ist einfach, dieser ganze Film ist ein Gag-Feuerwerk,
ja, Mann,
vom Allerfeinsten. Also was Monty Python sich da hat einfallen lassen, ist einfach wirklich... Von Anfang bis zum Ende, auch bis zu Always Look on the Bright Side, was der Eric Idle innerhalb von einer Stunde geschrieben hat, diesen berühmten Song da am Ende. Ja, krass. Den hat er innerhalb von einer Stunde runtergeschrieben. Und das ist einfach...
Da sind so viele geile Szenen dran, Mann. Wo er will ja diese Rolle nicht als Messias, so, und die folgen ihm halt alle, und er steht an diesem Fenster und hält diese krasse Ansprache und alle so, wollen ihr den Messias? Also yeah! Und dann einer so von denen so, ich nicht! Die Szene, die bringt mich auch jedes Mal um, ey. Ich nicht. Ich höre es irgendwo von hinten, so einen Hansel. So. Das ist so
ich
lustig. Das ist
auch so geil bei der Kreuzigung, die übliche Nummer mit jeder nur ein Kreuz und ja. Der eine Typ dann so, nee, ich bin hier falsch und so, ach so, der dann so, ne, musst ja. Du dort raus und so, ist einfach raus aus der Nummer, so geil.
Ja, stimmt.
Nein, das Geile ist ja, er kommt jeder dann hin und Kreuz. Es gibt nämlich einen, der macht quasi auch durch den ganzen Film hinweg, der verarscht halt immer alle und macht halt immer nur so blöde Scherze auf Kosten von anderen. Das ist auch der irgendwie dasteht und alle immer nur Rübennase nennt.
Rübennase.
Und das ist dann eben der dann zur Kreuzigung kommt und tatsächlich zum Tode verurteilt wurde, aber dann so sagt so, ich wurde übrigens begnadigt. Und dann sagt dieser Typ so, ach wirklich, ach, das ist ja schön für dich. Und er so, nein, ich verarsch dich nur.
Ach so, stimmt.
Ich weiß schon Bescheid. Auch, ja. Nur ein Kreuz für jeden.
Stimmt, so war das. So geil. Also, ist auch viel zu lange her, das Ding gesehen.
Dieser aber. Film ist einfach und alleine die Art und Weise, wie Brian zum Beispiel bei einer Aktion gegen die Römer an die Wand schreibt und einen Slogan an die Wand schreiben soll und dann eben schreiben soll, Römer geht nach Hause.
Mhm.
Und dann erwischt ihn dabei so ein römischer
Deutschlehrer.
Legionär. Und bringt den eben bei, wie man das richtig zu deklinieren hat, weil er eben nicht geschrieben hat, Römer geht nach Hause oder irgendwie rüber, Römer seid im Haus oder irgendwie sowas.
Mhm.
Das ist so unfassbar witzig, wie er ihm quasi beibringt, wie er das richtig zu deklinieren hat und dann 100 Mal schreiben muss.
Ja.
Und man sich wirklich einfach die ganze Zeit fragt, ey, wie kommt man auf so
eine
Scheiße?
Das ist so unfassbar witzig, ja.
Es ist einfach... Es ist ein Meisterwerk. Man kann's.
Ja, das ist wirklich eine Megakomödie und die ist nicht umsonst gefeiert.
Ja.
Ich liebe den auch.
Die.
Der Busch, ey. Jetzt fallen mir die ganzen Szenen aus dem Film ein, der ist so witzig.
Stimmt, der Busch ist sehr witzig.
Ja. Also das British Film Institute hat das Leben des Brian auf Platz 28 der besten britischen Filme aller Zeiten gewählt.
Mhm. Okay.
Das muss schon echt was heißen. Dafür, dass es wirklich einfach nur...
Das ist ja Klamauk eigentlich.
Ja, das ist so eine alberne Klamauk-Komödie ja. Und dann ist die so gefeiert. Das ist
ja,
krass.
Weil es wirklich, es ist Klamauk. Man kann es gar nicht anders nennen.
Ja,
es
aber, ist einfach, es, aber es ist schon, also es hat ja trotzdem irgendwo einen sehr tiefgründigen Ansatz. Ne? Also weil die Sachen, die es verarscht, die haben ja im Kern, ist da ja was dran. Also,
aber so, halt auch so manchmal auch totaler gibt. Schwachsinn. Also Monty Python ist halt so, die machen da eine Mischung. Manchmal ist es hintergründig, aber manchmal ist es auch der totale Blödsinn. Also gerade so, was die Sketche von denen angeht oder der Stil von denen oder die Bühnenshow und so.
Ja, ja, aber ich meine jetzt speziell in dem Film, finde ich, hat da schon, das meiste hat ja schon irgendwie auch einen konkreten Bezug zu irgendwelchen Bibelsachen.
Ja, das stimmt.
Ja, auf jeden Fall. Aber auch da zum Beispiel haben sie sehr, sehr viel wieder tatsächlich on the go gemacht, also on the fly gemacht. Michael Palin zum Beispiel, der Pontius Pilatus spielt, der diesen Sprachfehler hat.
Ja.
Der hat den Statisten vorher nicht gesagt, was er machen wird.
Mhm.
Und es gibt ja diese eine Szene, wo sie nicht lachen dürfen,
ja.
Wo er Schwanzus Longus sagt.
Mhm.
Und das wussten die Statisten vorher nicht.
Okay.
Und er hat sie quasi tatsächlich gechallenged, nicht zu lachen.
Mhm.
Und hat das eben so ein bisschen auf die Spitze getrieben, indem er ihnen wirklich so an die Nase ran ist und dann eben die ganze Zeit Schwanzus Longus gesagt hat.
Echt, das war Impro, ja?
Das war komplette Impro.
Oh, wie krass.
Und das macht's halt noch mal witziger, weil man sich halt einfach nur denkt, ey, ihr seid so ein Anarchenhaufen.
Ja, total schlimm.
Und wie in allen Monty Python Filmen spielen natürlich alle sehr, sehr viele Charaktere.
Mhm.
Also die sechs Castmember spielen an die 40 Charaktere. Was allein... Also alleine aber, das ist schon so unfassbar witzig.
Aber ich glaube, Graham Chapman spielt tatsächlich nur die Hauptrolle.
Ach so. Ja, das kann sein.
Weil ich glaube, das ist der Einzige, der dann nicht mehrere Rollen übernimmt.
Nein, Graham
spielt
Chapman,
auch jemand anders?
Der spielt zum Beispiel Schwanzus Longus.
Ach
falls
so.
Du dich erinnern kannst. Also Schwanz,
echt? Ja, das war er.
Es gibt tatsächlich Schwanzus Longus. Der kommt ja dann, der hat ja auch dann einen Sprachfehler.
Ach stimmt, ja.
Ganz kurz.
Ja,
ja.
Ja. Okay.
Ja, und der ist... Der spielt da zum Beispiel auch. Und er spielt auch einen der Weisen aus dem Morgenland.
Aus dem Morgenland, okay.
Ach so.
Okay, das habe ich nicht mehr so in Erinnerung. Ich dachte tatsächlich, dass er nicht mehrere Rollen übernimmt.
Nee, Terry Jones spielt die Mutter zum Beispiel auch noch.
Mhm. Terry Jones übernimmt immer die Frauenrollen von diesen alten Hexen. So. Immer
so
Terry
geil.
Jones.
So witzig. Ey.
Auch in Ritter der Kokosnuss und so.
Es ist einfach wirklich, es ist genial. Also man kann es wirklich nicht anders sagen. Dieser Film ist, finde ich, zu Recht einer der besten Filme. Für mich nicht nur der britischen Filmgeschichte, sondern auch wirklich.
Ja, bei Monty Python sind sich auch die Kritiker und das Publikum einig, oder? Es ist irgendwie. Hast du auf beiden Seiten so
Fanbase? Ich kenne niemanden, der den scheiße findet.
Ja, der wird wirklich mal von beiden Seiten gefeiert.
Ja, zu Recht, muss man tatsächlich sagen. Ja, also Herr wärmstens ans Herz gelegt für all jene, die vielleicht zu Ostern noch keinen Film haben, den sie sich...
Wann hast du den denn genau gesehen, an welchem Feiertag?
An welchem Osterfeiertag?
Ja.
An Karfreitag.
Ja, das dann müssen wir die Polizei rufen.
Ja, weil ich wundere mich auch jedes Jahr, dass ich mich nicht spontan selbst entzünde.
Das ist
jedes
auf jeden
Mal,
Fall,
wenn ich den Film gucke. Und
das
mache.
Ist auf jeden Fall strengst verboten, ja. Es gibt ja eine Liste von 700 oder 800 Filmen, die man am Karfreitag nicht sehen darf, gesetzlich. Und da ist er mit bei.
Ja, in Bayern wäre ich dafür bestimmt verhaftet worden.
Siehst du, hier in Berlin wird das Tanzverbot in Berlin wird auch nicht so eingesehen. Also hier ist alles ein bisschen anders. Aber da sind ja tatsächlich so Filme wie Hard Day's Night von den Beatles noch drauf und so ein Heidi-Film und Max und Moritz und so. Also sind ganz abstruse Sachen dabei.
Wie jetzt, Moment mal, du meinst das ernst mit der Liste?
Ja, die gibt's wirklich.
Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Was?
Es gibt eine Liste von 708 Filmen, die gesetzlich verboten sind, dass die am Freitag irgendwo gezeigt
werden. Ja.
Ach was.
Und da sind halt wirklich abstruse, also da sind so Sachen wie Mad Max drauf, so gewaltverherrlichende Sachen. Da sind Sachen wie blasphemische Sachen, wie Das Leben des Brian darf halt nicht geguckt werden.
Ach komm.
Aber da sind doch so Sachen wie Heidi und Hard Day's Night, wie gesagt, da sind doch total komische Sachen drauf, weil die halt niemals eingereicht worden sind zur Prüfung und dann irgendwie auf dieser Liste gelandet sind.
Ach so, okay.
Aber es gab mal ein Kino, das sich gewehrt hat gegen dieses Gesetz und dann ich weiß nicht, ob es irgendwo in Westdeutschland war, und dann hat dieses Kino mit Absicht am Karfreitag haben die Das Leben des Brian im Kino gezeigt, so, weil der Kinobetreiber gesagt hat, fickt euch, mir egal. Und das war auch mal in der Presse, dass der sich gegen dieses Gesetz da so ein bisschen...
Also ich meine, von wann ist denn bitte dieses Gesetz? Das ist ja wahnsinnig überholt.
Ja, aber es wird auch, alle paar Jahre kommen auch immer wieder neue Filme dazu.
Ach
also so,
Rambo, ja?
Lars Blatt und so ist dann auch 2017 oder 2018, wann er rauskommt, ist der erste auf der Liste gelandet und so. Dann werden dann immer wieder Filme Kingsman, Alter, und so. Dann werden auch immer wieder Filme nachgereicht.
Okay, wie krass ist das
denn? Das ist wirklich so ein religiöser Feiertag, wo bestimmte Filme halt nicht gezeigt werden dürfen.
Das ist ja Panne.
Halloween und so darf auch nirgends laufen, so eine Sachen.
Okay, Mensch. Isa, warst du ja ganz illegal unterwegs.
Ja, ja. Ist, wie gesagt, ich
Gangster.
Bin auch...
Krasser Scheiß.
Tag live.
Okay.
Ja. Wollen wir was zu den Punkten sagen?
Gerne.
IMDb 8 bei einem Metascore von 77.
Krass, war Bube Dame König Gras hat 8,2.
Ja.
Der hat mehr als Das Leben des Brian.
Dafür ist Rotten Tomatoes bei 95% bei den Critics, bei 93% bei der Audience und bei Letterboxd bei einer 3,9.
Nice. Hätte ich jetzt auch gedacht, wäre ein bisschen mehr.
Ja, also ich war von den Zahlen auch...
Ist Verhalten eigentlich, ne?
Ist Verhalten, ich...
Also ich meine, Metascore 77 für so einen Film ist schon gut.
Ja, stimmt schon.
Auf jeden. Also.
Aber es ist schon gefühlt so, dass den alle lieben, deswegen wollen nämlich diese 3,9 bei.
Naja, aber wobei, ich meine, wir kennen ja auch Leute, die finden Monty Python einfach nicht lustig.
Ja, es gibt ein paar.
Und wenn, ich glaube...
Es gibt ein paar, es soll sie geben.
Vereinzelt,
ja. Ja, und ich glaube, wenn man einfach nicht auf diese Art von Anarcho-Humor steht, dann kann man damit tatsächlich einfach überhaupt nichts anfangen. Und ich glaube schon...
Aber es ist ein Unterschied zwischen Monty Python und den Wayans. Brüdern so, weißt du? Also,
ja, ja, klar.
Das ist beides Klamauk, aber das ist ein anderes Niveau.
Klar. Also White Chicks ist jetzt definitiv nicht,
meine ich ja,
Leben des Brian.
Und du kannst mit so einem intellektuellen Weinträger kannst du bestimmt die Ritter der Kokosnuss gucken, aber das heißt nicht, dass der genauso feiert, wenn du mit dem Scary Movie guckst.
Ja, aber das meine ich ja. Weißt du, dass es eben wirklich Leute gibt, die einen ganz anderen Humor haben und die Monty Python einfach nicht lustig finden, die es einfach nicht nachvollziehen können, warum man das in irgendeiner Art und Weise lustig findet. Und ich fange halt schon an zu lachen, wenn halt einfach...
Was wir wiederum nicht nachvollziehen können. Warum das nicht lustig ist.
Na.
Ja.
Ja, das stimmt schon.
Ja, gut, Geschmackssache, ne?
Absolut,
ja.
Geschmackssache.
Ja, gerade bei Humor ist ja aber gut. Bei Monty Python, das sind wirklich eher die Ausnahmen, die sagen, das ist nicht lustig oder das ist nicht meins, kann ich mir nicht... Aber ich habe ja schon mal diese Geschichte erzählt im Flugzeug, wo vor mir irgendwie ein Typ mit seiner Freundin saß und der hat ja Ritter der Kokosnuss auf so einem iPad gezeigt, weil er meinte, das ist einer der lustigsten Filme, die es gibt. Und sie war halt so völlig lost. Und hat halt irgendwie keine Reaktion gezeigt. Und er hat es halt nicht verstanden, warum sie keine Reaktion zeigen. War völlig verzweifelt. Im Flieger.
Im Flieger.
Ist okay. Mir egal, ja. Ich
wir sind trennen. Zwar noch 7,5 Stunden unterwegs, aber ab hier sind wir getrennte
hier.
Leute.
Ja, ab hier wirklich. Ist Schluss. Tut mir leid.
Bitte nimm deinen Arm auf deine Lehne rüber.
Man könnte das auch diplomatisch sehen, ey.
It's okay. I guess we don't have to like all the same things all the time.
Oder?
Nee, nein, bei Monty
irgendwo hört es dann auf.
Da hört es
dann auf. Ja, weil wenn jemand den Humor nicht mit mir teilt, dann kann er mich auch nicht verstehen.
Er mag der Talib Monty Python?
Oh ja.
Ja, Marke? Ja.
Also Taleb kann das Leben des Brian komplett nachsprechen.
Was? Von vorne. Naja, weil sonst wäre auch das, was sie gerade sagt, völliger Quatsch.
Ja. Taleb liebt Monty Python.
Okay, krass.
Und jetzt kommt ihr. Superschwer.
Ja, 10.
Ja, 10, klar. 10 it is.
Aber dass wir hier ohne Absprache mit 13-Punkte-Projekten einsteigen, das ist auf jeden Fall auch eine Premiere, oder?
Finde ich auch.
Das hatten wir so noch nicht.
Okay, also 10 ist wahrscheinlich richtig.
10 ist ziemlich richtig, ja.
Wunderbar.
Das ist bei mir natürlich auch eine 10.
Gab's bisher noch keine Miesen für niemanden mehr.
Kannst du da noch Punkte nachrechnen?
Ja, 10.
Ja, okay. Also
klar, ist eine Frage.
Ja, dann.
Juhu!
Also leichter wurde noch nie geklingelt hier. 3x10 Punkte
ja,
für das Leben des Brian.
Geil.
Mega gut.
Cool.
Fett.
Na dann, Gas wieder.
Ja. Und den darfst du raten und Isa nicht.
Ja, stimmt.
Ja.
Ich habe eine Serie.
Könnt ihr auch noch Joker und so.
Was?
Was?
Wie? Oder hast du
was
den jetzt?
Was willst du denn schieben? Ist doch sein letzter.
Eben.
Ja, aber ich habe doch noch einen Joker, oder nicht? Oder hast du den jetzt wirklich eliminiert für diese Episode?
Ach so, dann haben wir alle nur einmal geraten. Das ist ja ein bisschen lame.
Ja.
Das ist ja wirklich ein bisschen lame.
Also ohne Joker heute.
Ohne Joker.
Okay. Wir machen das on the fly.
On the fly, heute keine Joker.
Okay.
Heute Joker alle? Okay. Ich rede über eine Serie, über eine Showtime-Serie, die auf Amazon Prime gestreamt wird. Und historisch gesehen ist das krass, weil es ist das erste, was ich überhaupt jemals in meinem Leben gestreamt habe. War die erste Folge dieser Serie. Am 22.02.2016 habe ich die Serie angefangen und habe mal geguckt, was es so gibt und habe mal so völlig blöde ins Nichts, so keine Ahnung, ohne dass ich wusste, was es ist, habe ich dann mit Prime einfach mal die erste Folge angeguckt von dieser Serie.
Wir sind stolz auf dich, Gast.
This is the new you, buddy. You talk about things.
Ist gut, dass du dich mal mitteilst.
Aber auch mit dem Euphorie-Level. Wir sind sehr stolz auf dich, Gast.
Nein, ich bin
danke,
total euphorisch.
Danke, dass du so tolle Informationen mit dem Publikum teilst. Ich bin sehr froh, dass ich mit dir diesen Podcast hier mache. Völlig empathisch. Ja, 5 Staffeln 2014 bis 2019. The Affair. Wer kennt's? Isa, du warst meine große Hoffnung, dass du die Serie gesehen hast.
The Affair.
Also ich weiß, dass es die gibt, aber ich habe sie nie gesehen.
Du hast sie nie gesehen?
Nein. Das ist lange her.
Hey, Eminem. The Affair ist lange her. Hast du nicht mal mitgeregt, dass du gerade einen Reim rausgehauen hast? Ey? Mann, da muss ich dich doch aufmerksam machen. Ey.
Alter.
Ja, ich denke nur in Punchlines.
Und lange her heißt, du hast komplett gesehen? Wahrscheinlich nicht, oder?
Nee. Ich glaube, ich fand die auch nicht so dolle. Sorry.
Was?
Ich bin mir nicht mehr sicher.
Was? Das ist wirklich
ja,
das ist
Empörung.
Du, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Also,
hol die Klanghölzer.
Ich glaube, ich ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass du die gesehen hast und dann sagst, du fandst sie nicht dolle, weil das ist voll deins. Also das, die hat schon ein krasses Suchtpotenzial.
Wegen Joshua Jackson?
Nicht nur. Ja. Aber wegen der Prämisse. Das ist tatsächlich eine Dramaserie, wo man halt wissen will, wie es weitergeht, so nach jeder Folge. Und das sagt auch jeder, der die gesehen hat. Also Creator des Ganzen war Haggai Levi. Das ist, der hat nämlich auch die israelische Urversion von Entreatment, war ja der Creator, die ja auch groß um die Welt gegangen ist. Und da gab es ja auch viele Adaptionen in verschiedenen Ländern und in verschiedenen Sprachen. Und der hat auch diese neue Miniseries von Szenen einer Ehe, hat er zum Beispiel auch created hier, wo Jessica Chastain und Oscar Isaac mitgespielt haben.
Ja. Bergmann.
Genau. Und große Sachen gemacht. Sarah Trehm, das ist die Dame, mit der er ebenfalls die Serie produziert hat, die wiederum hat produzierte How to Make It in America. Kennt man vielleicht auch der eine oder andere. Mhm. Und von denen ist The Affair. Und es dreht sich anfangs um eine fatale Verknüpfung und Begegnung von 4 Menschen insgesamt. Dominic West spielt Noah Soloway, der ist halt Autor und ist seit 20 Jahren verheiratet mit Helen. Gespielt von Maura Tierney. Die haben 4 Kinder. Und bei einem Trip nach Montauk, Long Island, trifft er in so einem Diner die Kellnerin Allison. Die wird gespielt von Ruth Wilson. Wiederum Golden Globe nominiert für diese Rolle. Und alle 3 Darsteller, die ich gerade auch genannt habe, haben den Golden Globe kassiert für die 4 Rollen und für diese Serie. Der 4. hat es auch sowas von verdient, den hast du nämlich gerade genannt, weil den Ehemann von Allison, der wird gespielt von Joshua Jackson. Und der hat sich mit der Serie sowas von seinem Pacey Dawson's Creek Image abgelegt, weil der hier als Schauspielerische sowas
delivered. War das jetzt die Figur von Ruth Wilson?
Richtig, Allison ist die Figur von Ruth Wilson. Die ist verheiratet in der Serie mit Joshua Jackson.
Okay.
Und er spielt Cole. Und Cole ist mit ihr verheiratet und ist total gebeutelt, weil die beiden haben nämlich ihren kleinen Jungen verloren durch einen Unfall und knabbern immer noch an den Tod ihres gemeinsamen Sohns. Und dadurch, dass Noah Soloway mit besagter Allison diese Affäre lostritt an diesem Tag in Montauk am Strand, wird so eine Lawine von Ereignissen losgetreten, die sich eigentlich durch die komplette Serie zieht. Und das ist für mich so eine Serie, wie genau eine Drama-Series aussehen muss, weil du willst nach jeder Folge willst du wissen, wie es weitergeht. Etwas, was ich damals noch nicht gekannt habe, was du hier aber schon das ein oder andere Mal jetzt erläutert hast, ist dieser Rashomon-Effekt. Mhm. Der war mir nämlich neu. Weil du hast teilweise in der Folge die Perspektive von ein von diesen vier Personen eingenommen. Also du hast die Perspektive von Allison eingenommen, wie sie diese Situation am Strand erlebt hat. Und dann hast du die Perspektive von Noah Soloway eingenommen, wie er die Perspektive am Strand eingenommen
hat. In der nächsten Folge dann?
Oder? Nee, in der jeweiligen Folge. So. Du siehst praktisch so Noah, das ist seine Sichtweise, und dann die Hälfte der Folge ist dann praktisch sie.
Okay.
Und du hast Parallelmomente, die aber der andere anders auffasst. Mhm. Wo er zum Beispiel der Meinung ist, dass er sie nicht offensiv angegraben hat. Mhm. Und sie aber in ihrer Erzählung komplett offensiv auf ihn zugegangen ist und so. Und das fand ich mega gut damals, dass du so verschiedene Ansichten und verschiedene Perspektiven hattest von den Charakteren. Und das hat mir richtig gut gefallen. Das kannte ich damals noch gar nicht. Und man muss auch sagen, dass das in den späteren Staffeln dann etwas halbherzig behandelt wird. Also du hast zwar diverse Storylines, die dann immer noch eingeleitet werden von bestimmten Figuren, wo dann drin steht, okay, das ist jetzt die Storyline von der und der. Mhm. Manchmal auch die Tochter von Noah oder so. Aber es ist nicht mehr so, dass dieses Rashomon-Ding ist, dass du so bestimmte Gegebenheiten hast, aber aus verschiedenen Perspektiven. Das verliert die Serie so ein bisschen im Laufe der Zeit. Fand ich schade. Das war in den ersten zwei Staffeln tatsächlich noch so Antrieb.
Mhm. Also das müssen sie ja bewusst gemacht haben. Meinst du da, das ist schlecht angekommen oder weißt du da irgendwas zu?
Keine Ahnung. Warum sie es dann geändert haben, weiß ich nicht. Vielleicht fand ich es dann irgendwie zu repetitiv oder so, das so durchzuziehen über die fünf Staffeln, oder es gab schlechtes Feedback, kann ich dir nicht sagen. Also das ist etwas, was ich am Anfang sehr gut fand, was dann mittlerweile, was dann immer mehr und mehr verloren gegangen ist im Laufe der Staffeln. Das fand ich ein bisschen schade bei der Serie.
Ja, klingt doch schade. Ja.
Ja. Und diese Serie ist großartig, weil es gibt natürlich verschiedene Charaktere, die dann dazukommen im Laufe der Staffeln. Bis zur fünften Staffel. Die fünfte Staffel hat tatsächlich einiges falsch gemacht, wo es vorher kaum was aussetzen gab, weil hier hast du ein paar überzeichnete Charaktere, die dann dazukommen in die Serie, die halt überhaupt nicht reingepasst haben. Du hast halt einen Hollywood-Star, so einen Schauspieler, der dann ein Buch von Noah Soloway, wo er über sein Leben geschrieben hat und über diese Affäre und alles, was da reingespielt hat, er spielt ihn halt. Also er will dieses Buch verfilmen und sorgt halt für die Filmrechte und will dieses Buch produzieren und will halt die Hauptrolle übernehmen. Und dann fängt er an, halt so Noah Soloway sich mit ihm zu treffen und fängt an, so seine Gestik zu imitieren und so. Und dieser Typ ist halt völlig überzeichnet. Also dieser Charakter von diesem Schauspieler ist halt dämlich. Der passt halt irgendwie nicht zu dieser,
aber das heißt,
zu dem realistischen Szenario, was die Serie vorher aufgebaut hat.
Okay, zwei Fragen. Zum einen, die Serie spielt demnach über einen längeren Zeitraum.
Ja.
Und wie kann ich mir die Ereignisse vorstellen? Also auf welchem Level spielt sich das so ab, wenn du sagst, das hält einen dann immer dabei, dass man wissen will, wie es weitergeht? Also diese Lawine an Ereignissen, die du beschrieben hast, ich kann mir nicht so richtig vorstellen, also auf welchem...
Ja, ich würde ungern auf die Handlungslinien eingehen oder irgendwas erzählen, was in der zweiten, dritten Staffel passiert oder so. Weil das
musst du ja nicht, aber kannst du vielleicht mal aus der ersten Staffel, also jetzt gibt's da eine Affäre und was tritt das los? Das erfahren dann alle Beteiligten oder...
Sukzessive, ja.
Okay.
Die haben natürlich auch eine Beziehung zu ihren Eltern und so, die da mit reinspielt. Also es ist eine Drama-Series. Das heißt, es passiert etwas, es passieren Dinge, die halt nicht so schön sind. Und es gibt halt Drama. Aber halt auf einem hohen Niveau. Schauspielerisch und handlungstechnisch. Mhm. Aber ich will jetzt nicht die einzelnen Handlungsstränge aufmachen oder jetzt erzählen, was da genau passiert ist. Das ist Blödsinn. Da würde ich viele Überraschungen vorwegnehmen. Aber du hast diese gebeutelte Familie zwischen diesen beiden und allein schon die Chemie zwischen diesen vier Hauptpersonen. Zwischen der Ehefrau, zwischen ihm, zwischen Allison und ihrem Mann wiederum, Joshua Jackson und so. Und alles, das ist praktisch das ist so dieses Pulverfass, was praktisch in der ersten Staffel schon so brodelt. Mhm. Und es ist richtig gut inszeniert.
Und sag mal, du bist jetzt erst mit der Serie fertig geworden?
Ja. Sie hat es erst beendet.
Du weißt doch, wie er Serien guckt.
Ich wollte nur noch mal fragen.
Ja. Es gibt noch eine Kritik zur fünften Staffel. Die geht so weit in die Zukunft rein, dass die noch eine Storyline aufmacht mit einem Mädchen, die in der eigentlichen Serie vorher noch nicht geboren war. Das heißt, die springt 30 Jahre in die Zukunft.
Aha.
Und dann kommt nämlich Anna Pinguin ins Spiel.
Mhm.
Treue Hörer wissen, warum wir sie so nennen. Und da gibt es so eine Zukunftsstoryline mit ihr, wo sie so ihre Familienhintergründe und so ergründet und was in der Vergangenheit damals passiert ist, was ich jetzt hier auch nicht erwähnen will, deswegen rede ich so ein bisschen kryptisch. Aber da hast du dann auch so, wenn die mit ihren Kindern spielt, hast du dann so Hologramme, die dann so irgendwo in den Garten projiziert werden und die Autos fahren halt alle nur noch mit Elektro. Also es ist so ein Zukunftsszenario, was ich auch total unpassend finde für diese, für die Tonalität und für die Serie, wie sie vorher aufgebaut worden ist. Also auch die Storyline hat mir nicht sonderlich gefallen. Großes Pluspunkt allerdings, das Thema toxische Männlichkeit wird in der fünften Staffel bedient.
Mhm.
Da erntet nämlich Noah als berühmter oder auch anerkannter Autor nämlich auch die Früchte, dass er so bestimmte Damen damals ein bisschen aggressiv angegangen ist und rumgebaggert hat und auch diese Affäre.
Okay.
Kommt ihm dann irgendwie teuer zu stehen. Also auch das wird da nochmal behandelt und das ist richtig, richtig gut.
Okay.
Also diesen Handlungsstrang wieder gut, aber bei der fünften Staffel gibt es schon einiges bei mir auszusetzen.
Wie viele Folgen sind das pro Staffel? Oder insgesamt?
Das sind, glaube ich, immer um die, also die letzte Staffel hatte 11, das weiß ich, aber es sind immer um die 10 Episoden über die 5 Staffeln.
Mhm.
Vielleicht kannst du mal gucken.
53 Episoden.
53 okay. Episoden waren es. Okay.
Gut.
Ja. So. Gehen immer eine Stunde ungefähr.
Mhm.
Und ist eine großartige Drama-Series. Kann man noch ein paar weitere Namen von dem Cast hier aufzählen? Victor Williams ist dabei. Das ist der Deacon aus King of Queens.
Mhm.
Mal in der ersten Rolle. John Doman hat man definitiv schon mal gesehen. Emily Browning kommt dazu. Brendan Fraser ist dabei. Jennifer Esposito, Jennifer Jason Leigh, Dina Meyer aus Starship Troopers. Also schon einige Gesichter, die man kennen dürfte. Und jetzt muss ich, ein Funfact werde ich mal droppen, aber auch hier muss ich ein bisschen vorsichtig sein, weil wenn ich jetzt erwähne, wer es ist, dann würde ich auch der Serie vorweggreifen, weil es gab eine Riesendiskussion, weil eine Person aus dem Cast an die Öffentlichkeit ging, weil ein Produzent nämlich über drei Ecken versuchte, dass sie doch mehr Vag oder mehr Tits zeigen sollte in der Serie. Und die Person wusste natürlich, dass hier Sex eine große Rolle spielt und dass es auf jeden Fall Nacktheit gibt in der Serie, aber sie fand es halt nicht gut, wie es inszeniert worden ist und wie da am Set mit umgegangen worden ist. Und deswegen ließ sie sich rausschreiben aus der Serie und das gab damals einen ziemlichen Aufruhr in der Presse, weil sie setzte sich halt auf der einen Seite für Frauenrechte durch, hat aber diese Rolle zugesagt und deswegen wurde sie mehr oder weniger unfreiwillig aus der Serie halt rausgeschrieben. Und man hat mit ihr so einen Deal gemacht, dass sie alle ihre Szenen halt abdreht, so in einem Zug. Und dann aber aus der Serie praktisch raus ist. Das hat man damals mitgeregt. Ich will jetzt aber nicht erwähnen, wer es ist.
Mhm.
Also das gab auch nochmal hinter den Kulissen so ein bisschen, was diese MeToo-Bewegung angeht und so. Und da ein bisschen Aufruhr wegen dieser Person.
Ja, aber es passt ja auch in die Zeit. Du meintest, bis 2019 ging die.
Ja.
Ja.
Das passt gut in die Zeit. Aber ich finde es auch gut, dass die fünfte Staffel das halt so ein bisschen aufgreift. Die kam ja 2019 raus.
Mhm.
Und
Das haben ja tatsächlich ein paar Serien gemacht, ne? Dass sich da so am Zeitgeschehen bedienen. Ja,
aber ein paar halt sehr gewollt oder so, weißt du, so mit dem erhobenen Zeigefinger. Und hier ist es halt sehr, sehr gut eingewoben. Also, weil die spielt halt mit Handlungssträngen, die halt vorher passiert sind, bevor das mit dieser ganzen MeToo-Geschichte und so aufkam und bevor diese ganzen Skandale um Harvey Weinstein und Co. an die Öffentlichkeit gelangt sind. Und insofern ist das cool, dass die Serie das einwebt und trotzdem aber die vergangenen Handlungsstränge mit da reinnimmt oder mit aufnimmt und so. Und halt großartig gespielt von den vier. Also Moratini, Ruth Wilson und wie heißt er denn? Dominic West und Joshua Jackson. Also diese vier, Alter, was die hier schauspielerisch hinlegen, ist Wahnsinn. Also ist wirklich geil. Also ist schon auf einem sehr hohen Niveau, die Serie. Und ich habe mir auch die einzelnen also wenn ich jetzt den Punkt überleite, IMDb ist bei einer 7,9, der hat einen Metacritic-Score von 85.
Wow.
Das ist schon sehr gut. Und bei Rotten Tomatoes ist die Durchschnittsbewertung 86% von der Kritik und 76% vom Publikum. Und ich habe es mal hier so auseinandergenommen, staffelweise.
Mhm.
Und die erste Staffel kriegt 90%, die zweite Staffel auch 90%. Bei der dritten Staffel hast du so einen Einbruch auf 71%. Vierte dann wieder 91, fünfte 88.
Aber du fandst die fünfte am schwächsten.
Ich fand die fünfte, da habe ich halt so ein bisschen Kritik anzuwenden mit den mit ein, zwei Charakteren, die ich halt überzeichnet finde. Und wie gesagt, mit dieser Zukunftsstoryline, das fand ich halt auch seltsam. Das fand ich irgendwie komisch, weil was war ja wirklich eine realistische, so eine Serie, die sich realistisch anfühlt, so nach einer richtig guten Drama-Series. Dann hast du auf einmal so einen Sprung in die Zukunft, wo die da Hologramme zeigen und so. Ich denke, ey, was soll das denn? Also diese Anna Pinkman Storyline hätte man sich klemmen können. Alles andere gibt's hier wenig auszusetzen. Das ist wirklich eine sehr, sehr gelungene Drama-Series. Auf Prime zu streamen. Aber ihr müsst schon Fans von dem Genre sein. Das heißt, das ist jetzt wahrscheinlich nicht für diejenigen, die sich vorher Jack Ryan angeguckt haben, ist das wahrscheinlich eher nichts.
Ja, ja, gut. Ja. Okay.
Okay. Gut.
Bin ich froh, dass ich das jetzt nicht raten muss.
Tja.
Wie, warum musst du das nicht raten?
Weil ich seinen vorherigen geraten habe.
Hat sie recht.
Okay. Ich sag 9.
8,5.
Shit.
8,5 für The Affair. Halben Punkt Frauen. Aber trotzdem eine sehr, sehr große Empfehlung. Und ich glaube, wenn du dir die ersten Folgen angucken würdest, Isa, dann würdest du die definitiv durchziehen. Also
ich habe definitiv damit angefangen. Aber
muss aber wirklich nur eine halbe Folge oder so.
Ich kann dir nicht sagen, warum ich damit aufgehört habe, weil irgendwie...
Die ist sehr, sehr gut.
Ja, irgendwas muss da dazwischen gekommen sein. Das Leben. Ja. Das Leben ist dazwischen
das
gekommen.
Das Telefon hat geklingelt.
Das Telefon hat geklingelt. Natürlich. War ich abgelenkt.
Das wird es gewesen sein. Und du dann so. What is happening here? Und schon war's raus.
Ja, aber vielleicht fange ich ja wieder an damit.
Mach mal. Ich hoffe, ich habe es dem einen oder anderen schmackhaft gemacht, weil es ist wirklich gutes Ding, gutes Ding. Okay. Back to Lee.
Ja, jetzt ich wieder. Ich habe in meiner Coen-Reihe weitergemacht. Na, die beiden Brüder, die Regisseure.
Ja, ja.
Joel und Ethan Coen.
Jetzt höre ich dich.
Okay. Und habe mir Raising Arizona angeguckt.
Oh, der fehlt mir ja noch. Krass.
Der fehlt dir?
Ja, das ist einer der wenigen Coen-Filme, die ich halt noch nie gesehen habe, insofern.
Ach. Interesting. Okay, siehst du, ich dachte, von den Frühwerken kennst du alle.
Nee. Ich hab da so ein bisschen Lücken und der fehlt mir, ja, wie gesagt, Buster Scruggs fehlt mir von den neuen, aber ich habe ihn mir lustigerweise nach deiner Rezension auf die Wunschliste gesetzt, weil mir das da aufgefallen ist, weil ich auch geguckt habe, okay, welcher habe ich von denen eigentlich noch nicht gesehen? Und dachte so, ach krass, ja, Raising Arizona fehlt mir noch und habe den dann bei Letterboxd auf meine Wunschliste geschoben, nachdem du hier über Blood Simple geredet hast. Mhm. Insofern gut getimt.
Ja, und das ist eben der Film, den sie danach gemacht haben, deswegen jetzt aus dem Jahr 1987, mhm. Raising Arizona, oder wie er auf Deutsch heißt, Arizona Junior.
So kenne ich ihn.
So kennst du ihn,
oder? So kennst du ihn. Okay. Du hast ihn gesehen, guess nicht.
Wusstet ihr übrigens, dass das mein DJ-Name war? Junior für 4 Monate?
Ist nicht dein Ernst.
Doch, wirklich. Ganz am Anfang habe ich mich DJ Junior genannt und dachte irgendwann so, naja, warte mal, in 5 Jahren ist das nicht mehr aktuell und da muss mir einen anderen Namen überlegen. Ist irgendwie nicht so gut durchdacht.
Oh mein Gott.
Es gibt einen einzigen Flyer, wo ich mit diesem Namen draufstehe.
Alter.
Wow, that story had everything.
Ja.
DJ Junior.
DJ Junior.
Okay.
Wow, okay.
Junior, didn't last long.
Okay. Na gut, zur Handlung. Oder erstmal kurz, Isa, wie lange ist es bei dir her, dass du ihn gesehen hast?
Boah,
hör mal auf.
Also irgendwann in
ewig.
Mit
okay.
12.
Ah ja.
Mit 12, okay.
Naja, der Film ist aus 1987.
Ja,
ne? Ja. Und der ist tatsächlich ab 12 freigegeben, also alles richtig gemacht.
Ja,
stimmt,
gut,
sonst hält sich Isa nicht immer an alle Gesetze. Nee, ja,
aber genau. Dachte ich so, Arizona Junior, ja,
darf ich
erst mit 12.
Ja,
gleich am Karfreitag.
Kein Problem, kann ich mit 4 schon gucken.
Achso, da war es 4, okay. Den haben noch deine Brüder haben den noch im Videorekorder geschmissen, oder?
Ja, der weiße Hai und S.
Mhm. Oh Gott.
Nett.
Richtige Terroristen.
Mhm. Okay, aber Raising Arizona hast du freiwillig geguckt?
Den habe ich freiwillig geguckt. Der lief halt irgendwann im Fernsehen.
Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Ja.
Das war...
dieses Konzept.
nice Talk auf jeden Fall.
Ja, früher lief die Filme noch im Fernsehen. Ja, da hat man es ja auch hin und wieder mal erwischt.
Ja, lief im Fernsehen. Ja.
Und sonst so? Ja.
Schönes Wetter heute. Or as they say in your language, Ching Chong Chickity Chopsticks. Ja, zur Not auch den.
Chickity Chopsticks. Ja. Okay, die Handlung. Weil das war ja jetzt hier nach Blood Simple, wollten die eben eher in die Comedy-Richtung gehen. Crime steht hier trotzdem auch mit im Genre.
Ein bisschen leichtere Tonalität.
Aber es ist sehr viel leichter gehalten und soll lustig sein. Mhm. Wir befinden uns im Jahr 1978 und es geht um so einen kleinen Ganoven namens H.I. McDonough. Das ist die Figur von Nicolas Cage. H.I. wegen seinen beiden Vornamen, deswegen wird er immer nur High genannt. Mhm. Der überfällt ganz gerne Supermärkte. Das ist so sein Ding, der will sich auch an nichts Größeres ranwagen und er wird aber eben leider immer wieder erwischt und so wandert auch immer wieder in Bau. Und die Dame, die da immer das Foto machen muss von ihm, seinen Mugshot und die Fingerabdrücke abnimmt, das ist die Figur von Holly Hunter. Die spielt Ed. Edwina, genannt Ed. Und ja, die beiden sind schockverliebt. Vom ersten Moment an, als die sich sehen, ist da irgendwie...
Trademark-Alarm.
Was?
Trademark-Alarm.
Ja, okay. Jedenfalls im ersten Moment, wo die sich sehen, merkt man, da ist eine Chemie da. Und sie ist aber natürlich eben auf der anderen Seite des Gesetzes und so geht das erstmal eine Weile hin und her. Und High lässt sie aber schon sehr früh wissen, dass er eben vom ersten Moment an verzaubert war und dass er Bock hat, dem nachzugehen. Irgendwann lernen die sich näher kennen, als er gerade mal wieder draußen ist und kommen zusammen. Und heiraten. Das geht dann alles sehr schnell und High hat den Wunsch, irgendwie normales Leben zu führen und sie ist da ja auch natürlich treibende Kraft dahinter und unterstützt ihn dabei, weil sie ja weiter noch ihren Job eigentlich hat. Den verliert sie dann auch über irgendwann und das größte Problem, was die beiden haben, ist, dass sie irgendwann feststellen, dass sie keine Kinder kriegen können. Also hat Ed den Wunsch nach einem Kind, der jetzt erstmal biologisch nicht möglich ist, also suchen sie sich eine Alternative und erfahren, da ist nämlich, wo die sich aufhalten, gibt's einen Herrn Nathan Arizona, der ist ziemlich bekannt, weil der so der örtliche Möbelmagnat ist, der hat also so ein Möbelimperium mit verschiedenen Shops und macht da immer Werbespots und deswegen sieht man den da immer und deswegen ist dann auch in der Presse, dass er Fünflinge bekommt. Ja, also fünf Kinder, fünf Säuglinge. Und dann sagt sich Ed, hey, guck mal, das sind mehr, als die handeln können. Die müssten ja eigentlich sogar dankbar sein, wenn wir denen eins wegnehmen. Also beschließen sie, Nathan Arizona Jr. zu entführen. Und schnappen sich den. Mhm. Ja, und das verursacht natürlich Probleme, weil der wird dann natürlich gesucht. Und es gibt dann auch noch andere Menschen, die den wollen, weil irgendwann brechen nämlich aus dem Gefängnis auch die alten Zellenkumpanen von High aus, John Goodman und William Forsythe. Die kriegen dann auch mit, dass das der Junge von Nathan Arizona ist und kommen so natürlich auf die Idee, dass man für den ja auch Lösegeld verlangen könnte. Und so führt dann eben eins zum anderen und das wird alles total hektisch und lustig. Ja, Frances McDormand spielt natürlich auch noch mit. Randall Tex Cobb ist dabei, den kennt man glaube ich aus der Zeit schon auch. Hab man ja schon öfter gesehen. Trey Wilson spielt den Nathan Arizona Senior. Ja, und für die Rolle von Nicolas Cage hat tatsächlich Kevin Costner dreimal vorgesprochen.
Dreimal gleich.
Da konnten sie sich wohl länger nicht entscheiden. Aber also
jetzt hast du gerade gesagt, so hektisch und lustig, also war da jetzt so ein kritischer Unterton in der Aussage oder?
Ja, also ich fand's tatsächlich nicht wirklich witzig. Das ist wahnsinnig dynamisch erzählt und die machen auch bildsprachlich so ein paar Spielereien, die mal ganz cool sind, mal irgendwie, finde ich, dann auch irgendwie drüber sind, weil sie so sehr Comedy-mäßig sind, also fast schon so ein bisschen Comic-mäßig auch, also dann zum Teil eben auch mit so Geräuschen untermalt und so.
Okay.
Was nicht so meins ist. Nee, aber weißt du, hast dann zum Beispiel, wenn dann wird dann einer irgendwie so, gibt's natürlich, gehen sich da öfter mal irgendwelche Leute an die Gurgel und dann gibt's so ein bisschen eine Schlägerei, aber dann springt so der eine auf den anderen von hinten drauf und der dreht sich dann im Kreis und dann hast du halt irgendwann die POV von der da gerade im Kreis geschleudert wird, weißt du, so mit der Kamera und das sind halt so Sachen, wo ich denk, hätt's alles nicht gebraucht, aber auch hier wieder Kameramann Barry Sonnenfeld. Das hatten wir ja schon bei Blood Simple, dass das so der Beginn war und hier ist er eben auch wieder am Start. Es ist sowieso, hier sind sehr viele Leute beteiligt, hat man ja auch am Cast gesehen, die auch schon bei Blood Simple am Start waren. Mhm. Einziger und recht markanter Unterschied, vor allem was die Vita der Coens angeht, dass die hier nicht selber geschnitten haben. Weil die machen das sonst ja ganz gerne, dass die unter einem Pseudonym ihre eigenen Filme schneiden. Mhm. Und hier hat das Michael R. Miller gemacht. Und das ist eben so, das sticht so ein bisschen raus, was hier die Leute hinter der Kamera angeht. Aber eben ansonsten hast du, hier haben wir jetzt auch Holly Hunter, die Rolle wurde halt tatsächlich für sie geschrieben, weil das ja das Ding war, dass sie bei Blood Simple nicht dabei sein konnte.
Ich erinnere mich.
Naja, hat 6 Millionen gekostet, das Ding. Und also hat schon auch natürlich viel, viel von der Handschrift der Coens. Ich fand's halt nur leider nicht lustig. Das, weil das ist schon auch sehr klamaukig an manchen Stellen, mhm. aber eben beim besten Willen nicht zu vergleichen mit so einem Life of Brian.
Aber der ist, oder habe ich es jetzt nur so im Kopf, dass der ganz gut ankommt in der Bubble?
Der kommt großartig, ey, also auf Letterboxd, Alter, ich war sehr überrascht, wie manche Leute sagen so, hey, das beste Komödie aller Zeiten, mhm. bester Film aller Zeiten und die so völlig drauf ausrasten.
Okay.
Also der hat eine krasse Fanbase, dieser
okay.
Film. In der Kritik, ja, geht so. Mhm. Und bei mir verhaltene Begeisterung, wirklich. Also tatsächlich fast schon so ein bisschen für Coen-Verhältnisse bin ich hier enttäuscht. Darüber hinaus finde ich, ist das ein Film, den man schon echt gut gucken kann, aber eben, also wenn das Leute hier wahnsinnig lustig finden, dann ich gehöre nicht zu denen. Mhm. Ja.
Aber warst du jetzt, aber du warst trotzdem unterhalten?
Ja, ja.
Okay.
Deswegen, ich finde eben, den kann man sich schon gut angucken, aber das ist in meinen Augen eben echt, jetzt was gerade so die Filmografie der Coens angeht, echt kein Highlight. Ich fand sogar, und das ist mir glaube ich noch nie passiert, ich fand Frances McDormand nicht gut in der Rolle. Also das Problem ist sowieso, dass hier spielen alle sehr drüber. Das ist natürlich schon auch so inszeniert. Mhm. Und es ist oftmals, es ist wahnsinnig hektisch und laut und dann hast du zum Beispiel die Figuren von John Goodman und William Forsythe, ne? Das sind natürlich auch so ein bisschen, ja, weniger intelligente Typen, vor allem die Figur von William Forsythe. Und dann, als sie dann das Baby rankommen, vergessen sie es eben auch gerne mal und das wird dann auch so ein bisschen ausgelutscht, das Ding. Und an einem Punkt, als sie realisieren, dass das Baby nicht da ist, schreien sie halt einfach zusammen im Auto eine Minute, bestimmt. Schreien die nur. So, und das ist, finde ich, halt mehr anstrengend als lustig. Und in die Richtung geht's aber eben schon des Öfteren. Und deswegen so wirklich, also ich mochte das eben, dass diese Geschichte so dynamisch erzählt wird. Es ist, was halt auch wirklich schon sehr Coen ist, ist diese völlig überzeichneten Charaktere, dass du hier halt wieder so einen Mikrokosmos hast, den du natürlich glaubst. Ne? Also bist hier eben 78 irgendwo in Arizona und du hast dann eben so einen schrägen Typen, der kein böser Typ ist, aber halt ja, aus Mangel an Alternativen einfach nett irgendwelche Supermärkte überfällt. Also es ist halt auch lustig, ne? Der flucht da nicht rum oder so und der ist immer super aufmerksam zu den Leuten, die er ausraubt, weil er eigentlich im Herz eben so ein guter Typ ist und weißt du, so über die Charaktere funktioniert das schon. Aber es ist eben, weil, also man hat schon gemerkt, die wollen Comedy machen und dementsprechend sind die Charaktere halt schon stark überzeichnet, inszeniert. Und das hat für mich halt, bei Big Lebowski haben sie das ja wirklich diesen Spagat haben sie ja wunderbar hinbekommen. Dass du auch da überzeichnete Charaktere hast, aber die spielen es halt irgendwie so bierernst und irgendwo auch glaubwürdig, finde ich, dass es dadurch super lustig ist. Mhm. Und hier sind die spielerisch aber halt, finde ich, auch meistens wahnsinnig drüber. Und deswegen fand ich tatsächlich hier das erste Mal eine Frances McDormand nicht gut. Hm.
Das ist auf jeden Fall ein Plot-Twist.
Nee, ist mir original noch nie passiert. Also deswegen, ja, das ist nicht mein liebster Coen-Film.
Aber die Coens, so wie Frances McDormand, waren ja hier noch relativ in den Kinderschuhen, so was die Filmografie angeht.
Insofern. Ja, und das ist auch offenbar ein Film gewesen, den die wirklich nur so dazwischen geschoben haben. Weil die haben nach Blood Simple gingen die schon in die Planung für Hudsucker. Mhm. Und der Sprung war vom Budget für die Studios aber zu groß. So dass die das quasi als Mittelding geschrieben haben, ne? Weil Blood Simple war ja so sehr wenig im Budget. Mhm. Dann haben die den als ein bisschen größeren gemacht, aber Hudsucker sollte halt 40 Millionen kosten und das war denen zu groß, der Sprung. Der Sprung, das hat man denen halt dann noch nicht zugetraut. Und deswegen gab's den dazwischen. Und deswegen ja auch der Ansatz, dass die quasi so den als Gegenpart zu Blood Simple machen, wo man eben schon ein recht düsteres und ernstes Szenario hat. Und hier ist es eben sehr upbeat, nennen wir es mal. Mhm. Ja, so, was habe ich noch? Ach so, ja, du hast hier ein Ding, das ist ziemlich geil. Du hast so eine ganz schnelle Kamerafahrt auf, in dem Moment, als die Mutter realisiert, dass Nathan Arizona Junior weg ist, schreit die dann so und dann fährt die Kamera außerhalb des Hauses auf irgendwie die Hauswand hoch, ins Zimmer rein und so bis quasi in ihren Mund. Und das ist halt so ein schöner Tanz-der-Teufel-Shot. Und dann habe ich eben gelesen, weil das eine Hommage ist, das kommt daher, dass Joel Cohen war am Schnitt beteiligt bei Tanz der Teufel.
Ach so?
Ja.
Okay. Haben wir das erwähnt?
Der war Schnittassistent. Ich meine nicht, dass wir das erwähnt haben. Deswegen, also.
Ich hab's nicht mehr auf dem Schirm, auf jeden Fall. So, das hätte ich jetzt nicht mehr gewusst.
So kommt der Zusammenhang zustande.
Aber es wird eine Menge geschrien anscheinend an dem Film.
Ja, ja. Deswegen sage ich ja, es ist also wirklich stellenweise fast ein bisschen anstrengend. Aber hey, ist der Lieblingsfilm von Edgar Wright.
Okay.
Was ich auch ganz geil finde.
Der hat heute Geburtstag. Happy Birthday.
Ach, okay. Ja, und man erkennt auch so, also auch da, es gibt wieder so ein bisschen Kubrick-Hommage und so, man erkennt schon, also du hast auch hier viel klassische Musik in so dynamischen Szenen, da habe ich mich sofort an Clockwork Orange zurückerinnert gefühlt und so. Und also es gibt schon so einen oder anderen Hinweis und das finde ich natürlich ganz nett. Ansonsten habe ich hier noch gelesen, das fand ich auch interessant, die haben 15 Babys gebraucht, als Schauspieler quasi, für diese Fünflinge.
Ja.
Jetzt mussten die eins der Babys rausschmeißen, weil es halt plötzlich laufen konnte. Das hat laufen gelernt im Verlauf der Produktion.
Was fällt ihm ein?
Ey, jetzt gibt er das, Alter. Die Soccer-Mom, die Stage-Mom ist hingegangen und hat alles versucht, um zu verhindern, dass ihr Kind läuft.
Nein, oder?
Und hat dann halt auch so dem die Schuhe verkehrt rum angezogen, in der Hoffnung, dass es so nicht mehr hinkriegt zu laufen, und hat aber alles nicht funktioniert. Das
Mutter kind, des Jahres.
Kind wurde rausgeschmissen.
Auf jeden Fall Mutter des Jahres.
Wow.
Ja, ist hart, ne? Also manche Eltern, die kennen wirklich nichts. Zu hart. Ja, aber eben, es ist ein netter Film. Ich fand's schade, dass der bei mir nicht so funktioniert hat, wie ich das dann eben bei anderen Leuten gelesen habe und dachte, oh, fuck, okay, ihr hattet offenbar echt eine Menge Spaß mit dem Film. Mhm. Bei mir ging's so.
Krass. Aber ich meine, der Nicolas Cage ist ja dann richtig aufgehoben, wenn es so eine laute, stressige Inszenierung ist, oder? Ich meine, das ist ja sein Ding.
Ja, ja. Ja, ja. Mhm. Also, und macht er auch super. Also halt, weil wirklich dieser herzensgute, bisschen blöde Typ, der aber halt, weil er so verliebt ist, irgendwie völlig sinnfreie Dinge macht und auch bereit ist, die weiter zu tun für sie halt, so, das glaubt man dem natürlich.
Das ist
für ihn eine super Rolle, auf jeden. Das war wohl am Set auch so ein bisschen so eine Sache mit der Inszenierung von ihm, weil er gerne so ein bisschen mehr gemacht hat und die Coens ihn dann nur schwer gebremst bekommen haben. Und das, aber ich habe da so ein Interview gesehen, wo es dann eben hieß, so, wir mussten uns da erst finden, und hat dann aber eben am Ende wohl doch noch ganz gut geklappt, dass die dem auch so ein bisschen vertraut haben in dem, was er da macht. Weil ja, ist halt Nicolas Cage, ne? Das kann ich mir vorstellen, dass das nicht immer einfach ist.
Ja, kann ich mir auch vorstellen.
Okay, Zahlen. 7,3 gibt's auf IMDb, Metascores bei 69, Rotten Tomatoes 7,7 von der Kritik und 4 vom Publikum. Da sind wir schon wieder sehr begeistert. Und ich meine, 7,7 ist schon auch echt gut, ne?
Finde ich auch.
Ja. Letterboxd 3,8. Ja, das ist lediglich der Metascore, der da so ein bisschen nach unten
aus. Ja, der Rest ein bisschen runter, aber der Rest ist auf jeden Fall, der ist solide.
Sehr, sehr gut, ja.
Ich muss, ne?
Genau, Isa muss anfangen.
Was ich glaube, anfangen? Nur ich.
Ja.
Ich das muss nicht. Ja nicht. Bin die raus. Hat ja vorhin schon.
Ach so.
Ja.
Okay.
Nicken.
Ich sag 6,5.
Das ist richtig.
Yes.
Krass.
Ich habe eine Nullnummer hingelegt.
Du hast eine Nullnummer hingelegt.
Crazy. Oh, Isa ist stolz. Zu Recht.
Habe ich nicht auch eine Nullnummer hingelegt?
Du hast ja,
aber
auch eine
aber du musst
hingelegt.
Doch nochmal raten jetzt.
Nein, muss er nicht.
Nein.
Hä?
Jeder von uns hat nur einmal.
Du hast doch den ersten geraten und den zweiten nicht. Und ich habe den ersten bei dir geraten und muss den zweiten nicht raten. Das ist genau das Gleiche.
Okay. Ich blick's nicht mehr. Aber
Mann, Isa hat doch nur einen Film, deswegen.
Aber dann redst du jetzt Isas noch.
Nee. Oder was? Hä? Ich hatte doch nur einen schon. Film. Was ist
Ach
denn
so,
mit
stimmt.
dir?
Okay, vergiss es, Alter. Ich blick gar nicht mehr durch. Fühlt sich für mich jetzt irgendwie so an, als hätte ich öfter geraten als du. Aber gut.
Nein, hast du nicht.
Okay.
Jeder von uns hat dreimal geraten. Also zweimal geraten.
Zweimal, richtig.
Ja. Also.
Wir blicken alle nicht mehr durch, ist egal. Okay. Aber das heißt, ich bin der Einzige, der heute miese gemacht hat.
Du bist ja. Der Einzige, der miese gemacht hat.
Geil, ey. Aber dann auch nur 0,5.
Ja.
0,5 Lee, 0 ich und Isa ist im Lostopf.
Juhu.
Yay.
High five.
Ja, ordentlich.
Ja, ja. Nicht schlecht.
Null über die Chopsticks.
Ist aber auch, es war nicht die schwerste Episode zum Raten, ja. Mit drei Herzensprojekten. Das, ja, jetzt mal.
Wie er es jetzt gleich madig macht.
Jetzt mal Butter bei die Fische.
Alter, ich genieße gerade mal eine Sekunde lang dieses Gefühl.
Ja, aber es war jetzt nicht die Riesenherausforderung heute, ja. Also jetzt mal hier, du tust jetzt so, als hättest du hier die unmöglichsten Sachen geraten. Billy, du stimmst da nicht zu?
Ich find's schon dünn, dass du das jetzt schmälern musst, was sie da, dass sie eine Nullrunde hingelegt hat.
Nee, wirklich? Das natürlich, Gratulation an der Nullrunde, aber,
aber
das ist nicht die schwerste Nullrunde gewesen.
Ach, guess, ey.
No, wrong in like three ways.
Bei mir hätte das genauso formuliert.
Okay, DJ Junior.
Mittlerweile Senior, bitte, ja.
Ich sehe schon die nächste Filmidee. Alright, das heißt, wir sind durch, oder was?
Ja, Star Trek kommt noch, oder?
Siehst du, Guest will doch nochmal raten.
Der Running Gig. Nee, wir sind durch für heute. Und bedanken uns bei unserer Gästin, die Duff. Die hat sich heute so gut gemacht, die darf noch zweimal wiederkommen.
Juhu.
Ja, sehr professionell.
Mindestens
ja,
zweimal.
Sehr professionell.
Sehr, sehr professionell.
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 Ja. Super professionell.
Ja. Absolutely. Ja, haben wir noch deswegen, was?
Ja, den hier.
What fun. What joyous fun.
Hey, schon eine Weile nicht mehr gedrückt.
Ja, deswegen haben wir gleich noch ein bisschen weihnachtliche Musik hier.
War ein großer Spaß. Weihnachtlich vor allem, ey. Daran weihnachtlich.
Dann machen wir nochmal. Hörst du nicht die Melodie im Hintergrund?
Ey, das ist doch nicht weihnachtlich. Das ist halt so schlechte Lounge-Mucke.
What fun. What joyous fun.
Da kann man sich schon ein bisschen Weihnachtsbaum und so, kann man sich schon vorstellen, oder? Dass der da steht.
Mhm.
Findest du nicht?
Na, ja, mit viel, viel Vorstellungsvermögen.
Einigen wir uns darauf, dass ich mehr Fantasie habe als ihr beiden rationalen, abgehärmten Typen.
Okay.
Yes, dynamic wordplay. High school kids love that.
Yep. High school kids love that.
Ja, du schon so krasse Disses raushaust, Alter.
Bewegt von der Laus.
Ich bewegt von der Laus, wie sie leiben und leben.
Der Guess, ey.
Yeah, leiben Coach und leben. Life.
Wie sie leiben und leben.
Ja.
Leibbrot.
Okay, ich sehe schon, das endet böse, ey. Wir müssen jetzt Schluss machen.
Ja, lass uns Schluss machen.
Ja, dann bedanken wir uns nochmal bei Isa. Wir danken uns bei allen Supportern, die uns unterstützen und alle, die es dann zukünftig noch tun werden. Danke fürs Liken, Kommentieren, Abonnieren.
Ich bedanke mich bei Lee.
Dann bedanke ich mich natürlich auch bei dir. Warum auch immer jetzt.
Du bedankst dich aber nur bei mir, weil ich mich bei dir bedankt habe, oder?
Ja, klar.
Sonst hättest du nicht gemacht.
Nee, warum bedankst du dich denn?
Na, weil du so professionell durchs Programm geführt hast und weil du dir hier so mit Rat und Tat zur Seite standest in diesem Podcast.
Siehst du, nicht mal ein Dank geht ohne Ironie.
Das war gerade Ironie. Völlig ironiebefreit, wirklich.
Siehst du, er hört nicht, ob Ironie da drin ist. Wie soll ich denn da ein Kompliment machen?
Woran liegt das wohl?
Ich bedanke mich bei euch beiden für die Einladung.
Ich bedanke mich auch bei dir dafür, dass du gekommen bist.
Okay.
That's what she said.
Ich möchte jetzt aufhören.
Ich auch. Tschüss.
Tschüss.
Servus.
Bewegt Bild Banausen.